Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geil-urbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch nicht garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Long
Wie
time
lange haben wir uns nicht mehr gesehen?
3 Monate? 3,5 Monate?
Nein,
ich
länger.
Ich glaube August, irgendwann im August.
Nein, es war länger. Dr. Sommer war irgendwann im August veröffentlicht worden.
Genau,
wir hatten unsere Aufnahme im Juli.
Ach du dickes Ei. Ein Dritteljahr, also fast ein halbes Jahr.
Fast ein ganzes Jahr, gefühlt 5 Jahre, also echt krass.
Katzenjahr, Pandemiejahre.
Ja.
Und immer, gehst du raus? Es ist Ende November 2021. Niemand hat damit gerechnet, dass diese Inzidenzen.
Die haben wir wieder so eine Sendung.
Wo wir noch so Spaß hatten mit den niedrigen Inzidenzen, von denen wir dachten, sie wären hoch und jetzt ist hier irgendwie offen Holland. Gehst du raus?
Absolut heftig. Ob ich rausgehe? Nein.
Also gehst du ja sowieso nicht raus. Aber ich meine,
ich gehe sowieso nicht raus. Es ist gerade, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, wahrscheinlich nicht so krass, aber hier tobt ein Schneesturm, sondersgleichen.
Oh. Nee, hier
also
ist nur so 3 Grad
richtig,
Nieselregen.
Weißt du, du siehst gar nichts mehr überall. Also es ist wie wenn man in so einer Schneekugel eingeschlossen wäre.
Cool.
Absolut heftig. Also bei diesem Wetter mag ich ehrlich gesagt nicht rausgehen. Also bei Schnee schon, aber so wie das wirbelt, würde es mich wahrscheinlich wegfegen. Ins Ausland.
Ist nicht sozialistisches Ausland.
Unvorstellbar. Ja, und ansonsten, Lockdown ist ja noch nicht.
Glaubst du, die trauen sich das noch einzumachen? Oder die werden das jetzt irgendwie so lange sich wegleugnen, bis wieder Frühling ist?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil eigentlich weist alles darauf hin, dass es so etwas geben wird, aber unter anderem Namen.
Ja, ja, das ist vor allen Dingen, weist alles darauf hin, dass es so etwas geben müsste, früher
ja,
oder
später. Ne?
Das
oder?
Ist so dieses,
also,
genau, wie wollt ihr es denn sonst machen, frage ich mich
bei
dann immer.
Bei diesen Inzidenzen, ja, natürlich. Ja, stimmt doch.
Ja, klar, ja. Ja, vor allen Dingen bei diesen, dann sind sie ja, als sie dann umgeschaltet haben auf diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, wo auch alle gesagt haben, ey, lass das mal, Leute, das ist Quatsch. Das wird dazu führen, dass die Intensivstationen voll sind. Jetzt sind sie voll. Ja. Wieso? Ich verweigere ja gerade, so gut ich kann, das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil da einfach, das ist mir zu riskant. Da sind mir einfach zu viele Leute, die sich nichts scheißen und im Zweifelsfall da die Viren reintragen.
Ja, aber selbst die sich was scheißen, also die Geimpften. Ja.
Ja.
Ich kenne selber schon 2 Leute, die einen Impfdurchbruch hatten.
Ja, ich auch. Aber die sind wenigstens nicht ins Krankenhaus gekommen. Also der Einzige aus dem Freundeskreis, der eine Frischinfektion hatte, der ist halt direkt in die Klinik und musste Sauerstoff kriegen. Davon habe ich jetzt nicht mehr gehört, glücklicherweise. Nee, und eigentlich hatte ich gedacht, so, dann fahre ich halt einfach mit meinem Roller weiter über den Winter. Ne? Dicke Jacke, dicke Hose, noch so eine Schürze. Es gibt so Schürzen, die kann man so über den Roller machen, um die Beine im Warmen zu halten. Und hab den aber jetzt in die Tiefgarage gebracht über Winter, weil es mir einfach zu gefährlich ist.
Ja.
Weil so Fahrrad geht ja meistens noch, aber Motorradunfälle neigen ja dazu, in der Klinik besondere Aufmerksamkeit zu brauchen. War das so ein Multiorgan-Trauma, weiß ich nicht. Und da habe ich halt auch gedacht, ja, nee, also erstens will ich diese Aufmerksamkeit nicht da auch noch aufgrund meines, nur weil ich Spaß haben wollte, will ich diese Aufmerksamkeit nicht noch binden. Und im Zweifelsfall ist überhaupt kein Platz für die Aufmerksamkeit, wenn ich da liege. Also das ist alles.
Ja,
alles
so sieht's aus.
Boah, ey, wo kriegen wir denn jetzt unseren Spaß wieder her? Mensch! Lass uns Fragen beantworten.
Ja, das ist die Vrindheit.
Das ist sie. Die Vrindheit. Tobias fragt, warum reden in der deutschen Synchronisation alle immer astreines Hochdeutsch? Durch leichte Dialekte und Akzente hätten viele Dialoge mehr Leben.
Exakt. Das ist so eine Sache, die halte ich nicht aus. Also ich halte ja deutsche Dialoge nicht aus.
Nee.
Und man sagt ja immer, ja, die Dialoge sind so hölzern.
Ja.
Aber vielleicht sind sie gar nicht so hölzern. Vielleicht ist die Art, wie gesprochen wird, sowas von geschliffen und gedruckt, dass es sich unnatürlich anhört und dass man das nicht hören mag. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr oder so, habe ich mir mal Dark reingezogen, die Serie.
Boah, war das schlecht.
Erste, Du, erste Folge, ich habe es nicht ausgehalten. Und dann habe ich es gelassen, wo das rauskam. Ich habe das sprachlich einfach nicht ausgehalten. Überhaupt diese Dialoge, alles so weggeschoben. Und dann dachte ich, boah, hab ich Bock auf Mystery-Serie. Ich habe manchmal so Gelüste, weißt du, so Mystery-Serie ist so ein typisches Gelüst von mir.
Ja, ist bei mir.
Und dann dachte ich, scheiße, alles schon geguckt. Ah, da gibt's ja noch Dark, ja. Und dann habe ich einen ganz tollen Trick angewendet. Ich habe mir einfach die ganze Serie auf Englisch reingezogen.
Nicht im Original,
im Original auf Englisch. Ich habe einfach so getan, als wäre es eine dänische Serie oder so, die ich einfach mit der englischen Spur schaue. Und es war absolut göttlich. Beste Serie ever. Ich habe es total genossen. Und hin und wieder habe ich mal testweise auf die deutsche Version umgeschalten und das nie länger als eine Minute ausgehalten. Boah,
ich hab
das
auf die
war
Dialoge,
grauenvoll.
Auf die Dialoge habe ich da überhaupt nicht achten können, weil ich die... Ich fand das Sounddesign von Dark so schlimm damals. Das war also ständig Dröhnen, Brumm.
Oh, total geil.
Alles viel zu laut und so. Und ich weiß noch, da kam das dann gerade raus. Das war ja dann irgendwie damals auch so die teuerste oder aufwendigste oder was weiß ich was, deutsche Mystery, Riesenpresseaktion und so. Und dann haben wir, was war denn das? Waren das zwei Regisseure, ein Regisseur-Ehepaar oder so ähnlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Die haben wir interviewt im Radio damals. Und da war dann so Mehrstufe, also das nicht so, ja, hallo, hier ist der Regisseur, ja, in 5 Minuten geht's Interview los, sondern, ja, hier ist die Pressetante von Netflix und dann noch so, ne, also das Vorzimmer der Pressetante von Netflix, dann die Pressetante von Netflix, die dann weitergegeben hat an diese Regisseure und alles so. Und ich so irgendwie total so, also weil du kriegst sowas dann ja auch immer vorab zum Angucken schon, also bevor das ausgestrahlt wird oder richtig veröffentlicht wird. Und oftmals bekommst du es dann in so Rohversionen, wo dann noch ein Timecode im Bild mitläuft, was noch nicht ganz sauber geschnitten ist und sowas alles. Und ich dachte, die hätten uns die Rohversion gegeben.
Ach so.
Und ich habe halt in diese Rohversion reingeguckt und habe gesagt, boah, irgendwas ist mit dem Sound noch nicht in Ordnung. Und sag wirklich so fast zur Gesprächseröffnung, also bevor die Aufzeichnung des Interviews lief, zu dieser Pressetante, sagen sie, das war die Rohversion, die wir gekriegt haben, ne? Und die so, nein, das ist die veröffentlicht wird. Und ich so, ach so, ich dachte, da wäre irgendwas mit dem Sound noch nicht in Ordnung, das würde nochmal neu gemischt werden. Und dann haben die da die nackte Panik bekommen auf der anderen Seite dieser Leitung. Und dachten, oh mein Gott, die wollen uns hier in Grund und Boden fragen und so. Und wir wollten einfach nur so, wie war denn die Produktion, bla bla.
Ja.
Und wir haben irgendwie so super harmlose Fragen gestellt. Und am anderen Ende hast du richtig gemerkt, wie die beiden Macher dieser Serie, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, wie die so Haltung angenommen haben und ganz vorsichtig geantwortet haben. Bloß kein falsches Wort, was ich jetzt als unfassbar überkritischer Filmjournalist das war eins der schlimmsten Interviews, an die ich mich so erinnere. Grauenhaft.
Ach du meine Güte.
Und ich konnte das ja nicht gucken, aber auf die Dialoge habe ich nie geachtet.
Also die Dialoge waren super schlimm, ultra scheiße. Das war wirklich ganz schlimm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist es für mich auf Englisch so viel weniger übel? Weil die Dialoge sind tatsächlich voller Pathos.
Ja.
Das ist wirklich so, weil die Serie auch so voller Pathos ist. Da geht es ja wirklich um alles, um Existenz und so. Ja, da
worum
kann man nicht einfach so ein
alles?
Bisschen locker smalltalken. Ja, das ist wirklich, das ist schweres Zeug und oder gewichtiges Zeug. Und natürlich waren die Dialoge voll davon. Im Englischen habe ich das aber überhaupt nicht als cringe empfunden. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass ich einfach keine Muttersprachlerin bin. Und wenn die englische Version, wie hölzern wäre, dann würde ich es wahrscheinlich gar nicht erkennen. Aber vielleicht haben das, also ich lese immer wieder auf IMDb irgendwelche Rezensionen von englischen Serien, wo die Leute schreiben, Mensch, die Dialoge sind aber hölzern und die meinen die Originalspur, die Originalsynchronisation oder
ja, aber
Originalsprache. Ich kann es nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Und
was halt schwierig ist, also ich finde fast alle deutschen Dialoge, auch die nicht synchronisierten, fast alle deutsche Dialoge finde ich unangenehm. Unangenehm, hölzern, steif und unnatürlich.
Ja, aber wie könnte man das verändern? Braucht es jemand mit mehr Sprachgefühl oder?
Mit weniger Sprachrespekt. Das ist schon, ich merke das sogar an dir schon, du sprichst ein extrem druckreifes Deutsch.
Ja, aber das liegt daran, dass ich Ausländerin bin.
Mag ja sein. Und das, also das ist ja total geil, dass du das sprichst. Ich bin ja jedes Mal völlig fasziniert davon. Aber du redest ein Deutsch, das ich zum Beispiel nicht rede und das im Alltag auch so gar nicht gesprochen wird. Also du stichst da schon hervor. Das ist das eine. Also deutsche Dialoge im Fernsehen und im Film sind immer extrem druckreif und benutzen ein völlig nicht alltagskonformes Vokabular.
Ja, ja, genau.
Niemand sagt in der Alltagssprache, da müssen wir zunächst eine Obduktion vornehmen. Ja. Das sagt niemand. So. Sondern, nee, den müssen wir erstmal obduzieren. So, das ist so, ne, das ist eigentlich, wie man redet. Also, es ist gar nicht Alltags. Das eine ist, es ist nicht alltagssprachlich genug. Und es ist, jedes einzelne Wort ist ausgesprochen. Ne? Niemand sagt ist. Das ist grün. Nee, das ist grün. Das T spricht ja keiner mit. Also diese ganzen komischen Verschleifungen, die wir so in der Alltagssprache machen, die finden da eigentlich nicht statt. Und das ist sowieso mein Problem mit deutschen Dialogen in irgendwelchen Serien, Filmen oder sonst wie. Auch in deutschen Produktionen. Und jetzt hast du dann noch das Problem, bei Synchronisationen hast du einmal diesen Effekt, ja? Das ist noch unbekannt, bis wir die Obduktion vorgenommen haben. So. Jetzt hast du einmal dieses, also zumindest fühlt sich das für mich so an. Das ist jetzt hier nicht die Filmkritik. Du hast einmal das Problem, dass du sowieso schon eine Sprache hast, die eher druckreif ist, die wenig lazy ist, weil unsere Sprache ist halt lazy. Alleine, wie ich sage, weil unsere Sprache ist halt lazy. Mhm. Weil unsere Sprache ja sehr sorglos ist. Ja. So, das ist ja der eigentliche Satz. Und so diesen Satz wirst du in diesem Film hören. Da wird niemand sagen, weil unsere Sprache lazy ist. Das ist das eine. So, und jetzt gehst du damit in eine Synchronisation. Jetzt hast du da mehrere Probleme. Das muss ein bisschen lippensynchron sein. Das heißt, du kannst bestimmte Worte nicht benutzen. Ja, du kannst bestimmte Worte nicht benutzen, beziehungsweise kannst du bestimmte Worte an bestimmten Stellen im Satz nicht benutzen. Das heißt, du musst dir da Sätze ausdenken, die halbwegs auf die Lippenbewegung passen. Ansonsten wirst du irre beim Zugucken. Dann hast du dieses Problem, dass das nicht trotzdem nicht gesprochen wird. Und dann hast du noch das Problem, dass Synchronisieren, zumindest in meiner Erfahrung, vielleicht ist es heute auch schon wieder anders, aber Synchronisieren immer eine Terminarbeit ist. Das heißt, du stehst da, kommst irgendwie in dein Synchronstudio, kriegst da deine, was weiß ich, 50 Szenen, die du synchronisieren sollst, und dann werden die durchgemetert. Du siehst das Originalbild, siehst einmal die Originalszene, dann siehst du die ohne Ton, unten läuft so ein Balken ab, und du hast dann irgendwie deine Regieanweisungen im Synchronbuch und sprichst das dann so runter. Was du nicht hast, ist die Muße. Wahrscheinlich ist es bei großen Kinoproduktionen ein bisschen besser. Ich kenne halt nur Fernsehproduktionen. Was du überhaupt nicht hast, ist die Muße, zum Schauspieler zu werden,
ja,
während du den Film synchronisierst. Weil eigentlich musst du es ja spielen.
Ja, genau.
So, und da kommst du aber, also zumindest, wie gesagt, ich habe, wie gesagt, nur Serie gesehen bisher. Du hast überhaupt nicht den Raum, die Muße, die Zeit, dich in die Rolle hineinzufinden, zu interagieren. Du interagierst ja und du stehst ja alleine im Synchronstudio. Ja, ist ja nicht, dass da irgendwie 7 Schauspieler stehen, die dann in diese Szene miteinander spielen in der anderen Sprache. Sondern, ja, und daraus wird dann so eine allgemeine Hölzernheit, Knirschigkeit, und dann sind die Übersetzungen oft schlecht.
Ja,
ich habe Synchronbücher in die Hand gekriegt, wo ich gedacht habe, das kannst du so nicht machen, du kannst das so nicht übersetzen. Das liest sich dann, also der Weg ist, es gibt das Originaldrehbuch, das kriegt ein Übersetzer, dann übersetzt er das, der kriegt auch irgendwie eine Pauschale, das heißt, der rotzt das runter, so schnell er kann, und macht sich gar nicht groß Gedanken darüber, wie das vielleicht in die Handlung eingepasst ist oder so. Dann gibt es noch ein das Continuity-Buch, also es gibt ein Drehbuch, da steht drin, wie es gedreht werden soll, und dann gibt es immer noch mal einen Ist-Zustand der gedrehten Szene. Damit kannst du das noch mal abgleichen, das wird manchmal gemacht. So, und dann gehen diese Synchrontexte, gehen dann halt ins Synchronstudio, und da steht dann jemand, der kriegt dann den Satz, ne? Wir hatten eine gute Zeit.
Ja, ne? Ja, genau.
So, und dann steht so, ah, okay, wir hatten alle eine gute Zeit. Am Ende des Tages hatten wir alle eine gute Zeit. Ja, nee. Zum Schluss, ja, hattet ihr Spaß. Das ist eigentlich das Deutsch. Und es kümmert sich praktisch niemand darum, diese ganzen Redewendungen, diese Idiome, die man da so hatten, die Verschleifungen und alles irgendwie noch ordentlich einzubringen, weil das unendlich viel Zeit kostet. Du sitzt halt wirklich mit dem Synonymwörterbuch dann da und musst da gucken, okay, wie kann ich das anders ausdrücken und trotzdem lippensynchron bleiben? Kann ich das ein bisschen vorziehen in die Szene davor? Musst du mal darauf achten, dass gerade in Synchronisationen der Dialog der einen Einstellung schon anfängt, noch in der anderen Einstellung. Also ein Auto fährt über die Straße und die zwei Leute, die du in der Einstellung danach auf der Straße miteinander reden siehst, die ersten zwei Worte, die die sprechen, hörst du schon, obwohl du die Leute noch nicht siehst. Das ist so ein Trick, mit dem du dann auch noch ein bisschen schieben kannst und das auf Szenenlängen und sowas bringen kannst.
Mhm. Ich kann ja neuerdings auch aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich mich derzeit als Literaturübersetzerin verdinge.
Oh!
Und das ist ja hochinteressant. Wo soll ich denn da anfangen? Also ich übersetze einen Roman aus dem Polnischen ins Deutsche. Und
sollte man das? Ich hab mal gelernt, man soll nie in eine andere als seine Muttersprache übersetzen.
Nein, das ist bei mir etwas anderes, okay. Weil es ist tatsächlich so, mich hat immer gewundert, warum so viele Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem Polnischen Deutsche sind, die halt Slawistik irgendwann studiert haben. Und es kaum Leute aus Polen gibt, weil ja genau das zutrifft, was du sagst. Man kann natürlich am besten in seine Muttersprache übersetzen. Nur bei mir ist meine Muttersprache tatsächlich das Deutsche,
okay.
Weil ich war bis zu meinem 8. Lebensjahr in Polen und habe Polnisch gesprochen. Gleich danach kompletter Wechsel in die deutsche Sprache. Das ist die Sprache, mit der ich sozialisiert wurde. Mit dieser Sprache bin ich in die Schule gegangen. In dieser Sprache habe ich studiert. In dieser Sprache habe ich Bücher gelesen. Und trotzdem habe ich ein großes Gespür für die polnische Sprache, weil ich diese Sprache nie aufgegeben habe. Die wurde in meiner Familie ständig gesprochen. Ich habe parallel auch immer polnische Sachen konsumiert, polnische Bücher gelesen und so weiter. Das heißt, ich verstehe die Kultur. Ich verstehe den kulturellen Rahmen einfach sehr, sehr gut. Und ich weiß, wie die Nuancen eines bestimmten Wortes sind und wie man sie übersetzt in die andere Sprache. So, und am Anfang war ich so doof. Also ich wusste ja nichts über diesen Beruf an und für sich. Ich dachte einfach, ja, Literaturübersetzung ist halt krass, ne, wenn man das macht. Das ist ein geiler Job, würde ich auch gerne mal machen. Aber ich dachte, man muss dafür studieren. Und dann habe ich erfahren, nee, es gibt zwei Arten von Übersetzung. Es gibt die Fachübersetzung, wo du halt so Dokumente, Bedienungsanleitungen und so weiter übersetzt. Das ist das, was studiert wird. Und es gibt die Literaturübersetzung, was eigentlich eine künstlerische Tätigkeit ist. Und was eben oft von Schriftstellerinnen und Schriftstellern gemacht wird und nicht von Leuten, die jetzt zwingend Übersetzungswissenschaften studiert haben.
Ja, jedenfalls, aber was das ist ich ja auch richtig wollte. So, aber das ist ja auch gut so und sowas, das willst du ja dann auch beim Film sehen. Also jemanden, der das Ganze als ein Werk versteht und nicht nur als eine Abfolge von Buchstaben. Ja.
Genau, und ich mit meiner schriftstellerischen Erfahrung habe an diesem Text wirklich bei jedem Satz gemerkt, das kann in dieser Situation nur ich übersetzen.
Ja.
Klar, die Übersetzer, die es so gibt, die könnten es wahrscheinlich auch. Aber ich habe in diesem Moment wirklich gewusst, um das wirklich so auszudrücken, wie es gemeint ist, braucht es wirklich mehr, als zu wissen, was das Wort bedeutet. Weil du musst da ganze Kontexte übersetzen, ganze kulturelle Sachen.
Exakt.
Und eine lustige Sache, die mir aufgefallen ist, wenn man einen Text aus dem Polnischen ins Deutsche übersetzt, dann hat er total viel Pathos und wirkt sehr schwülstig, überladen und altertümlich.
Und das musst du dann und aber auch wieder einkochen.
Ja,
ne, dann
ist
Publikum.
Es meine Aufgabe, quasi mit der Sprachspritze ranzugehen und den ganzen Schwulst da rauszuziehen.
Rauskärchen.
Genau, und das auf eine Sprache Ebene zu bringen, wo du nicht denkst, dass dir irgendein Philosoph aus dem 18. Jahrhundert seine Gefühle offenlegt, sondern dass es sich anhört wie von einer 18-Jährigen formuliert. Ja. Und das ist wirklich eine Kunst und ich finde es echt krass, dass jeder Hallodri diese Drehbücher übersetzen darf oder auch die Untertitel für Netflix-Serien schreibt. Das sind ja alles Studenten im Grunde.
Na, das sind, also die Untertitel, das sind meistens Studenten tatsächlich, ja. Aber also die Übersetzungen werden schon von richtigen Übersetzern gemacht. Also zumindest von Leuten, die das professionell machen, damit ihr Geld verdienen und es nicht nebenbei machen und so.
Ja.
Aber dieses Kontexte übersetzen, das ist ja auch, das musst du halt aber auch, wie du sagtest, für jeden Satz machen. Du musst jeden Satz im Kontext verstehen. Und natürlich ist es einfach, irgendwie einen Bruce Willis Actionfilm zu kontextualisieren, weil da ist halt alles, yippie-ki-yay, Schweinebacke. Das funktioniert fast immer, aber sobald das dann ein bisschen nuancenreicher wird, kannst du das halt nicht mehr mit so einer Blaupause überziehen und einfach runter übersetzen. Und das nächste Problem ist ja auch, du hast halt insbesondere in Deutschland, die Synchronisierungstradition ist auch immer, ich weiß gar nicht, wie lange die das gemacht haben, ich könnte mir vorstellen, dass das heute immer noch passiert gelegentlich. Synchronisation ist immer auch politikgetrieben gewesen in Deutschland.
Mhm.
Das beste und das prominenteste Beispiel dafür ist Casablanca. Casablanca, da gibt's ja diesen einen wunderbaren Synchronisationsfehler, wo es auch um diese Kontextualisierung und die Nuancen geht. Am Ende oder relativ am Ende irgendwo sagt Humphrey Bogart zu Ingrid Bergman, ich schau dir in die Augen, Kleines. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst.
Here's
looking at you, kid.
Here's looking at you, kid, ja,
so,
genau.
Das bedeutet, ich trinke auf dich.
Ja.
Das ist halt so ein ganz klassischer Übersetzungsfehler. Ah ja, guck mal, it's looking at you. Ah, ich guck dich an, ich schau dir in die Augen. Das ist literarischer. Ist halt scheiße. Casablanca ist ein Film, in dem Rick, ja, in diesem Café, in Ricks Café Américain in Casablanca, der ist ein Drehkreuz für Widerstandskämpfer gegen die Nazis.
Ja.
So.
Aber da wurden ja die ganzen Szenen rausgeschnitten. Na,
vor allen Dingen ist das in der deutschen Übersetzung, in der deutschen Nachkriegsübersetzung, geht's um Schmuggel. Da geht's um Schmuggel, da geht's nicht um die Resistance. Das heißt, mit der Übersetzung ist Politik gemacht worden. Und das ist, da gibt's auch richtig, also ich habe da mal irgendwie voll viel drüber gelesen. Eventuell gibt's sogar bei der Bundeszentrale für politische Bildung was. Es ist sehr, sehr lange Politik gemacht worden mit diesen Übersetzungen. Dass er gesagt wurde, ja, das ist ein zu freizügiger Lebensstil, der da präsentiert wird. Wir schreiben das so um, dass es trotzdem Sinn ergibt. Und,
ja, dass es zu uns passt.
Und dass man es auch gut machen kann. Das beweist eine Serie mit Roger Moore und Tony Curtis, Die Zwei. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Schön, so Privatdetektiv, actionreiche Privatdetektivserie aus den, ich glaube, es sind die 70er Jahre. Im englischen Original gefloppt. In der deutschen Übersetzung sehr erfolgreich gewesen, weil die deutsche Übersetzung kannst du dir heute auch nicht mehr angucken, das ist halt so ein Sprücheklopfender, so ein Schenkelklopfhumor haben die da rein übersetzt. Und immer so, weiß ich nicht, ich erinnere mich an einen Satz, da kommt irgendwie ein Auto gefahren und Tony Curtis, glaube ich, guckt so und sagt, ah, Aletz, eine Benzinkalesche kömmet. Da holst du heute keinen Hund mehr hinterm Ofen vor, ja. Aber damals war das lustig. So. Und das haben die durch die ganze Serie gezogen und dadurch ist diese Serie eine gut synchronisierte Serie geworden. Oder überhaupt erst erfolgreich durch die Synchronisation. Aber das ist, was du sagst, das Wichtige sind die Kontexte. Und die Kontexte sind halt auch nicht immer nur inhaltlicher Natur, sondern die Kontexte sind halt auch sprachlicher Natur. Und damit sind wir wieder bei diesen Dialekten und Akzenten. Was du natürlich nicht machen willst. Du kannst halt nicht hingehen und kannst dann irgendwie, weiß ich nicht, my name is Bond, James Bond. Ich bin der James Bond. Ja, nehmen Sie die Waffe weg. Das kannst du halt so nicht machen. Aber was du halt machen kannst, ist einfach so sprachliche Nachlässigkeiten einfügen. Und das muss man, glaube ich, auch bewusst machen.
Und ja, man muss einfach eine Entsprechung finden. Genau, eine Entsprechung
und was mich so irritiert an der ganzen Sache ist, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die das spielen, auch jetzt in ganz normalen deutschen Serien, wo ein deutsches Dialogbuch da war, die sprechen in ihrer Freizeit, in ihrem Alltag ja auch ganz anders. Ja, also du glaubst doch nicht, dass der Tatortkommissar den ganzen Tag so redet, wie der Tatortkommissar redet. Das funktioniert ja nicht.
So,
und wenn du dann mal so einen Münster-Tatort dir anguckst, da ist ja dann der Axel Prahl. Der redet nicht ganz so gestelzt. Und ich finde, der funktioniert ganz gut. Und in diesem ganzen Umfeld, in dem er nicht so gestelzt redet, wirkt er schon wieder wie Getue.
Ja.
Das ist ganz witzig. Also ja, aber ja.
Aber hey, eine gute Übung, die ich auch ganz oft mache, weil ich das ja muss, ich muss mich ja dafür sensibilisieren, ist einfach mal den Leuten aufs Maul schauen.
Ja.
Sich in die Bahn setzen, vielleicht nicht jetzt bei diesen Inzidenzen, aber halt bei normalen Bedingungen und einfach mal zuhören. Wie redet die Oma zu einer anderen? Wie spricht ein cooler Typ die Schabe zu einer anderen Schabe? Ja. Wie reden gebildete Menschen miteinander, wenn sie einander beeindrucken wollen? Und boah, da kriegst du so viel mit. Und ich habe auch selber so viel dabei mitgekriegt. So Sachen, die mir nie zuvor aufgefallen sind, die aber dann nachher richtig einen Unterschied machen.
Und dann
in einem Text, wenn
musst du dich ja auch noch selber zurücknehmen, weil nur weil Chabo 1 mit Chabo 2 scheiße, so redet, wie du es persönlich scheiße findest,
ja,
kannst du es ja nicht einfach ignorieren, wenn du Chaben in dein Buch schreibst.
Ja, genau. Ne?
Das ist, ja.
So sieht's aus, ja. Das eigene Geschmacksurteil muss zurücktreten.
Genau. Herrlich. Simon fragt, was ist ein Luxus, den ihr später gerne einmal, merkst du, dass ich manchmal beim SCH pfeife?
Nein.
Was ist ein Luxus, den ihr später gerne mal in eurer Wohnung oder in eurem Haus hättet? Realistisch betrachtet, also kein Hubschrauberlandeplatz oder so.
Also wenn wir groß sind.
Genau, wenn ich mal groß bin.
Also wenn ich mal groß bin, dann will ich ein Musikzimmer. Ein riesengroßes Musikzimmer, das komplett ausgekleidet ist mit Schalldämpfern, wo ich so viel lärmen kann, wie ich will. Und ein Hundezimmer, wo ich halt mit meinem Hund herumtollen kann. Einfach genug Platz für einen Hund, oder der Hund, sehe den Hund schon als Luxus, der Hund soll mein Luxus sein und dieses Musikzimmer.
Ja, eine Veranda, eine überdachte Veranda. Weißt du, wie so in diesen amerikanischen Südstaaten-Filmen, so eine überdachte Veranda mit einem Schaukelstuhl, ja, wo ich dann mit der Flinte auf dem Schoß, also jetzt nur ohne Flinte, aber eine überdachte Veranda, wo ich bei jedem Wetter auch dann irgendwie sitzen und in die Natur gucken kann.
Es ist echt interessant, dass du gerade das erwähnst, weil ich jetzt vor ein paar Tagen über diese Verandasachen nachgedacht habe, und zwar, seit ich 40 bin, ne, erzähle ich ja immer wieder.
Alles Gute nachträglich!
Fällt die Aura von den Dingen ab, schält sich so langsam ab, und ich denke immer wieder nach über Mythos Amerika und wie wenig davon übrig geblieben ist und wie geil ich eben diese Holzveranden mal fand. Diese unglaublich tollen, also das war für mich, das war Teil meines Amerika-Bildes, so eine Holzveranda mit Porch, also so eine Porch mit so einer Schaukel davor und diese Lamellen. Und das fand ich einfach mega geil. Und heute sehe ich das einfach nur als Billighaus, was beim nächstbesten Hurrikan einfach umgefegt wird und wo es ständig Termitenprobleme gibt. Und in dem die Rednecks wohnen. Und ich kann das irgendwie nicht mehr mit dem gleichen Zauber füllen, wie ich das noch vermochte, als ich ein junges Mädchen war.
Ja, wobei ich das ist jetzt nicht ein Amerika-Bild, sondern das ist ein Bild, das ich aus Amerika geholt habe. Also das gleiche Bild gibt's ja auch in Schweden zum Beispiel vor diesen Holzhäusern.
Ja, da ist das irgendwie anders.
Genau. Also es muss auch nicht diese Art von Veranda sein. Also mein großer Traum wäre halt irgendwann ein Haus oder etwas Ähnliches zu haben. Mit einer großen, mehr oder minder umlaufenden Terrasse, wenn du so willst. Mit einer umlaufenden, überdachten Terrasse. Und das wäre dann halt, Veranda wäre halt lustig, weil ich finde, das sieht ganz hübsch aus. Aber irgendwas, wo das Außen ein weiterer Raum ist und nicht eine Umgebung.
Ja, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Die Frage kommt mir irgendwie vertraut vor,
ja,
weil wir haben uns darüber unterhalten, dass du einen Wintergarten gerne hättest, aber dass das total schwer ist zu beheizen, nee, oder nicht
besonders umweltfreundlich. Ich habe ja eine Loggia, was ja auch so ein Raum ist. Also eine Loggia ist ein Balkon,
genau,
der nicht nach
das,
außen,
ja,
ragt, sondern nach innen.
Oh, um Gottes Willen. Ja, wie? Dass du einen Balkon hast und auf dich selber gucken kannst? Oder was? In deine eigene Wohnung? Das verstehe ich nicht.
Malkovic? Nein, das ist einfach, ein Balkon ist ja normalerweise, du hast die Hausfassade und da ist dann eine Platte dran und das ist der Balkon. Ne? Die Platte geht nach außen.
Ach so.
Bei mir ist es halt so, hier ist die Hausfassade und im Grunde ist der Balkon, ist die, es ist ein Fassadenstück.
Say
ist
no more. Ich habe verstanden.
Fassadenstück
ich
ist zurückgesetzt. Also es ist halt wie ein winziger Raum ohne Fenster, also ohne Fenster,
ja,
und
ja,
ohne,
ja,
Wand, wenn du so willst. Und das ist schon ein sehr, sehr tolles Ding. Es ist nur halt leider die falsche Umgebung, in der diese Loggia sich befindet. Weil es nördlich der Alpen ist, also da lohnt das dann nicht unbedingt. Nächste Frage kommt von Stefan. Es geht um Bücher. Hallo Alexandra, hallo Holgi. Ich lese zwar den halben Tag Nachrichten und Zeug im Internet, aber mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen fällt mir schwer. Hörbücher höre ich auf dem Weg zur Arbeit sehr gerne und oft. Ich bin in meinem Freundeskreis nicht der Einzige, dem es so geht. Woher kommt diese leichte Abneigung geschriebenen Büchern gegenüber, obwohl wir alle den ganzen Tag im Internet lesen? Obwohl, ist schön. Alexandra, wirst du deine Bücher auch einmal als Hörbuch herausbringen? Zu Frage 1, die Abneigung kommt nicht, obwohl wir den Tag im ganzen Tag im Internet lesen, sondern die Abneigung kommt, weil wir den ganzen Tag im Internet lesen.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe Hörbücher letztens für mich entdeckt. Hörbücher sind gelesen von der richtigen Person einfach geil. Zum Beispiel hat Caroline Kebekus, von der ich Fan bin oder war, also früher fand ich sie geiler, als ich sie heute finde, jedenfalls das Buch von ihr gelesen, also ihr neuestes Buch von ihr gelesen, ist der Hammer.
Echt?
Hätte ich das Buch aber nur gelesen, hätte ich es mega scheiße gefunden. Und so geht's mir eigentlich mit vielen Büchern, wo es total wichtig ist, wer das sagt und wie er es sagt. Ja. Und das ist einfach total bequem, wenn man sich in die Badewanne flackt oder ins Bett oder so oder ein bisschen spazieren geht und da jemand einem was vorliest. Vor allem, wenn es Menschen sind, die gut lesen können. Ich glaube, wenn man selber so eine monotone Nöllstimme hat, mit der man sich selbst alles Mögliche vorliest, dann hört man die auch in seinem Kopf. Weißt du, beim Lesen. Und das will ja keiner. Und deswegen ist Hörbuch oft die bessere Alternative. Und Menschen, die gut vorlesen können, die können sich das auch selber in ihrem Kopf ganz schön vorlesen.
Ja.
Ja, und zu der zweiten Frage. Ja, ich habe mir die Hörbuchrechte schon lange gesichert an meinen Büchern und würde sie auch sehr gerne als Hörbuch herausgeben. Auch selber aufnehmen natürlich. Aber ich müsste mich da reinfuchsen. Ich weiß nicht, wie das geht dann mit dem Vertrieb und wie das alles läuft. Und ich habe bis jetzt noch keine Zeit dafür gefunden. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes Lockdown-Projekt. Oder aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne machen würde.
Ja, aber da brauchst du dann, musst du nur, schreib doch mal an Audible und sag denen hier, ich würde gerne Hörbücher, hier, mach mal meinen Kram als Hörbuch.
Meinst du, das machen die?
Weiß ich nicht, also zumindest werden sie es prüfen, würde ich jetzt jedenfalls mal vermuten. Also ja, gute Frage, machen die das? Also Fragen kostet ja nichts.
Also ich kriege oft Anfragen wegen Hörbuch und deswegen ist das schon seit Jahren auf meiner inneren To-Do-List.
Mhm. Hm. Das andere ist die Aufmerksamkeitsspanne, also die leichte Abneigung geschriebenen Büchern gegenüber. Ich glaube, dass das Lesen im Internet, also Texte, die fürs Internet verfasst werden, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Blog-Einträge sind, obwohl die meisten Blog-Postings auch so sind, die sind ja dann doch für sehr, sehr schnelles Lesen, für kompakte Informationsvermittlung gedacht. Das ist alles, was da so ist, ist, was man so im Internet liest, ist eher deklamatorisch. Das ist nicht Literatur, die da passiert. Das ist nicht eine Welt, in die du geworfen wirst und in der du dich zurechtfinden musst, wo du mit deinem Protagonisten vielleicht auf eine Reise gehst oder sowas. Solche Texte findest du im Internet nicht. Es sei denn, jemand hat Literatur ins Internet geschrieben. Um ein Buch zu lesen, musst du halt einfach mehr als 30 Minuten Zeit haben. Mhm. Es sei denn, es ist ein Buch, das so geschrieben ist, dass du auch häppchenweise lesen kannst. Das geht natürlich auch. Aber gerade wenn es um Literatur geht, dafür braucht man Muße. Und dafür muss man sich auch in einen Zustand versetzen, in dem man das lesen kann. Ich lese ja zum Beispiel sehr, sehr gerne auch Literatur. Aber mein normaler Alltagsrhythmus, der verhindert das. Weil ich eben nicht erstmal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit habe oder Raum habe, runterzukommen, mich zu beruhigen, mir einen Tee zu kochen, mir das Buch zu nehmen, langsam da reinzuarbeiten oder reinzuwühlen, sondern bei mir ist nach 2, 3, 4, 5 Stunden ist der nächste Termin. So. Das heißt, Literatur lese ich, wenn ich Urlaub habe. Wenn ich eine Woche Zeit habe, dann schaffe ich es zu lesen, vorher nicht. Und ich glaube, das ist das Internet schuld. Wenn das nicht da wäre, dann hätte ich halt nichts anderes als die Bücher. Und würde mich halt auch nicht immer wieder darauf eichen, auf so 280 Zeichen Aufmerksamkeitsspanne zu existieren.
Ja.
Frage von Enno. Der hat sich eine Bahncard 100 gekauft, damals. Also, ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat. Weil ich von Berufswegen viel unterwegs bin, habe ich mir das erste Mal in meinem Leben eine Bahncard 100 geleistet. Jetzt fiel mir auf, dass Kontrolleure sowohl in der Straßenbahn als auch im Zug plötzlich viel freundlicher werden, sobald ich ihnen die Bahncard zeige. Könnt ihr euch erklären, woran das liegt? Ich habe ja 5 Jahre Bahncard 100 gehabt. Ich kann bestätigen, dass es so ist.
Ist es so? Ja. Weil ich, das Erste, was ich gesagt hätte, wäre, vielleicht ein Placebo-Effekt, vielleicht kommt es ihm nur so vor. Das ist so dieser Effekt, man hat plötzlich Lackschuhe an oder trägt einen Anzug oder war gerade beim Friseur und bildet sich plötzlich ein, dass einen die Leute viel besser behandeln. Ja, vielleicht, aber nicht immer. Also ich kann zum Beispiel nicht behaupten, dass ich als Bahncard 25 Besitzerin jemals schlecht behandelt worden wäre oder auf jeden Fall, ich werde immer freundlich behandelt.
Ja, aber mit einer Bahncard 100 wirst du, also jetzt bei den Kontrollettis hier im öffentlichen Personennahverkehr habe ich es auch nicht erlebt, aber in den Fernzügen im ICE, da war es immer so, dass du mit einer normalen Fahrkarte oder einer normalen Bahncard freundlich behandelt wirst. Also da wird dir dann so, Dankeschön, gute Reise. So. Wenn du eine Bahncard 100 gezeigt hast, ich übertreibe ein wenig, herzlichen Dank, angenehme Weiterreise noch. Da ist immer ein Tick mehr gewesen. Also immer so ein, ich weiß auch nicht, was das war. Ich habe auch mal gedacht, seit ich diese Bahncard 100 habe, sind die alle viel netter zu mir. Vielleicht wird man dadurch automatisch zu einer von ihnen. Also weißt du so, du gehörst dann auf einmal zu so einer Gemeinschaft.
Also zu der DB-Klicke oder was?
Genau. In der sind dann halt, weißt du, so Dauer-DB-Klicke. Also nicht halt so dieser Gelegenheitsreisen. Gelegenheitsreisen sind ja die Hölle. Ja. Was heißt Gelegenheitsreisen?
Also so Gold-Member.
Ja, so Frequent Flyer. Genau, du kommst dann ja auch in die gute Lounge, wenn du oft genug fliegst. Aha. Also ne, wenn du eine Bahncard 100 hast, ich weiß nicht, wie es heute ist, da haben sie ja auch viel zusammengestrichen, kannst du ja auch immer schön in die Bahn-Lounge. Und also du hast halt einfach viel mehr, ja, irgendwie. Die Experience war irgendwie angenehmer. Der ganze Prozess.
Ja, also ich kann mir kaum vorstellen, dass die in ihrer Ausbildung gesagt bekommen, so Leute und die Leute mit der Bahncard 100, die behandelt ihr bitte besonders freundlich. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich mir eigentlich auch nicht.
Wie drückt sich denn diese besondere Freundlichkeit aus? Dass sie dir eine Decke anbieten?
Nee,
einen Prosecco oder?
Nee, das wäre geil. Nee, die gesamte Interaktion ist etwas zugewandter, also wahlweise zugewandter, also eben nicht nur danke, gute Fahrt, sondern herzlichen Dank, angenehme Weiterreise. Das ist das eine. Und das andere, was auch öfter mal ist, ist so eine, kurz die Bahncard gezückt, kurzes Nicken und weitergehen. Also so eine, ja, man gehört auch dazu, Ding, so eine verschworene Gemeinschaft nicken, weißt du? Mhm. Einer von uns. So kam mir das immer vor. Ich kann es dir auch nicht, aber eine Erklärung dafür, warum das so sein könnte, weiß ich auch nicht. Also, ja. Aber es ist so. Es ist wirklich faszinierend, dass es noch anderen aufgeht. Und ich dachte, ich hätte selektive Wahrnehmung, weil ich glaube, ich habe das auch noch nie öffentlich erzählt.
Super. Na gut.
Vielleicht haben wir ja Bahnleute in unserer Hörerschaft. Schreibt doch mal in die Kommentare auf rind.de. Warum das möglicherweise ist. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass sie untereinander sagen, naja, die Bahncard 100 Leute, die wissen wenigstens, wie der ganze Prozess funktioniert. Die gehen uns nicht den ganzen Tag auf den Sack.
Ja.
Wobei ich auch schon Leute erlebt habe mit einer Bahncard 100, die dem Personal richtig auf den Sack gegangen sind, weil sie gedacht haben, ich bin hier König, weil ich habe hier Tausende von Euro bezahlt. Die findest du natürlich immer wieder, aber naja. Der Jan fragt, füllt ihr den Wasserkocher durch den aufklappbaren Deckel oder durch den Ausguss? Schnabel nennt er es.
Ja, natürlich durch den aufklappbaren Deckel. Ich würde es nie anders machen. Wie kommt man da drauf?
Genau, was du gerade gesagt hast, denke ich die ganze Zeit, seit ich diese Frage das erste Mal gelesen habe. Nämlich, ja. Bekloppt oder was? Genau, wie kommt man darauf? Warum würde man das machen wollen?
Also, weißt du, ich rühre ja auch nicht in einem Riesentopf mit einem Kugelschreiber rum.
Ja.
Sondern nimm da eine dicke Kelle. Also, ich keine Ahnung.
Ja, das, also nee, da bin ich auch, also da keine Ahnung, also verstehe ich nicht. Nächstes Thema. Robert schreibt, jetzt hat's mich auch erwischt. Die erste Darmspiegelung steht an. Und während ich mich schon mal vorab über den Vorgang der Untersuchung informiere, frage ich mich, warum zum Teufel möchte man Gastroenterologe werden? Jetzt kommst du.
Ja, will das wirklich jemand werden?
Naja, oder wenn das ist niemand, das es gibt ja hier nicht so irgendwie Gastroenterologenzwang in Deutschland.
Ja, ja, aber verstehst du, pass auf, es gibt so ganz viele Historiker, ja, die studieren Geschichtswissenschaft und dann kommen die zu diesem Professor, der sich mit Holocaust und so beschäftigt und dann sind die halt ein bisschen bei dem, machen Tutorien und so. Und dann werden sie gefragt, ob sie nicht ihre Vordiplomarbeit über Holocaust schreiben wollen. Und irgendwann sitzen sie in Auschwitz und führen die Leute durch das KZ und haben sich das eigentlich nie ausgesucht, fanden das immer ganz schrecklich. Aber das ist nun mal der Weg, der vorgezeichnet war durch die zufällig vorgefundenen Gegebenheiten. Und genauso habe ich mal gehört, ist es in der Medizin. Dass es ganz viele Hautärzte, Frauenärzte, keine Ahnung was, HNO-Ärzte gibt, die mehr oder weniger zufällig auf diesen Strang gekommen sind und jetzt irgendwie nicht so besonders für eine Sache gebrannt haben, dass sie einen anderen Weg hätten einschlagen können.
Das ist zumindest denkbar. Ich glaube, es ist eine bestimmte Geisteshaltung oder eine bestimmte, wie nennt man denn das, eine bestimmte Disposition, die überhaupt dazu führt, dass du Medizinerin oder Mediziner werden kannst.
Ja.
Ich kann kein Blut sehen. Eine Ex von mir war oder ist wahrscheinlich immer noch Internistin. Und die hat überhaupt kein Problem. Die hat überhaupt kein Problem mit Körperflüssigkeiten, ob es jetzt irgendwie Blut, Stuhl, Urin, scheißegal. Die hat auch überhaupt kein Problem damit, Leute aufzuschneiden. Die meinte irgendwann mal, das ist total faszinierend, die Leber, eine lebendige Leber anzufassen und so. Also sie hatte da überhaupt kein Problem mit. Und eventuell ist es wirklich so, dass anderen Leuten in den Arsch zu gucken, dass du einfach ein bestimmter Typ Mensch bist, dann wirst du halt Ärztin. Und wenn du dieser Typ Mensch bist, hast du überhaupt kein Problem, mit anderen Leuten in den Arsch zu gucken.
Vor allem, das ist ja für uns nur so krass, weil das so außeralltäglich ist.
Genau,
ja?
Genau.
Aber ich glaube, wenn man das 5-mal gemacht hat, dann juckt's dich nicht mehr. Dann ist es so wie ein Parkticket zu ziehen.
Ja, und vielleicht ist es dann auch so unter deinen Gastroenterologen-Kumpels, dass du dann abends und sagst, okay, heute habe ich eine Poperze gesehen, pass mal auf hier. Weißt du, dass man sich dann so Geschichten erzählt. kann ja sein, das ist halt, wie du sagtest, es ist halt nicht alltäglich. Ich habe mal einen Frauenarzt gefragt, warum er Frauenarzt geworden ist. Weil das finde ich auch irgendwie faszinierend. Warum, ne, ist doch eigentlich, würde ich doch erwarten, dass eine Frau Frauenärztin wird. Mhm. Und der sagte, naja, ich habe fast ausschließlich mit Krankheiten zu tun, die ich selbst nicht bekommen kann. Mhm. Fand ich total faszinierend.
Mhm.
Ja. Ja, aber vielleicht ist es wirklich so, wie du sagst, man ist halt so, ist halt der Job.
Ja.
Mario schreibt: Heute ist der 22.02.2018, ein Tag, nachdem Mio Gate der Titanic an Bild. Weißt du noch, worum es da ging?
Hatten wir nicht diese Frage eigentlich entsorgt?
Nee, die hatten wir nicht entsorgt.
Nee, ich weiß nicht, worum es geht. Wenn du es vorlesen willst, bitteschön.
In den letzten Wochen und Monaten vermehrt falsche Nachrichten, bewusst verkürzte Zitate in den Medien, sozialen Netzwerken unter anderem dazu verwendet wurden, gegen Flüchtlinge zu hetzen und auch viele in meinem Umfeld diese Meldungen glaubten, stellt sich mir folgende Frage. Und witzigerweise ist die jetzt 3,5 Jahre danach mindestens genauso interessant oder wieder interessant. Wie lehren wir unsere Kinder und dem Rest unserer Gesellschaft Medienkompetenz?
Aha, das ist also die Frage.
Genau. Ich halte es für sehr gefährlich, wenn ein Großteil unserer Bevölkerung jeden Schwachsinn auf Facebook und Co. ungeprüft glaubt, teilt und verbreitet. Der Witz an der Sache ist ja auch, diejenigen, die uns vor Facebook gewarnt haben, sind jetzt genau die, die drüber stolpern, nämlich unsere Elterngeneration.
Mhm. Krass.
Das ist Treppenwitz. Wie lernt man Medienkompetenz?
Also, meine Meinung dazu ist folgende. Social Media, das sind keine Medien. Oder das sind keine Medien, wo man Medienkompetenz entwickeln könnte, weil sie nämlich auf Gruppeneffekten beruhen. Ja. Du bist sofort in einem sozialen Zusammenhang. Ich meine nicht sozial im Sinne von wohltätig, sondern von connected, miteinander verbunden. Und Gruppendenken schaltet kritisches Denken aus, triumphiert allermeistens über kritisches Denken.
Ich glaube, du kannst sogar sagen, immer.
Immer.
Ich glaube,
eigentlich immer. Ich sehe das auch an mir selber. Deswegen bin ich so gerne allein und einzelgängerisch, weil ich nur dann sicher sein kann, dass das, was ich denke, dass ich das denke.
Ja.
Also, dass das wirklich meine Meinung ist, dass ich durch Nachdenken dazu gekommen bin und nicht durch Gruppeneffekte. Sobald eine Gruppe da ist, neige ich zu Unehrlichkeit.
Ja, du hast ja sowieso, selbst wenn du alleine in der Welt unterwegs bist, kommst du um bestimmte Gruppeneffekte ja gar nicht rum.
Ja, sowieso.
Werbung. Ja. Werbung würde nicht funktionieren, wenn wir Herr unserer Sinne wären.
Genau.
Also das, ja.
Genau, und Medienkompetenz, ich glaube, das kann man Kindern noch gar nicht beibringen, sondern erst Erwachsenen. Ich habe immer noch im Kopf, jedes Mal denke ich daran, das war eine tolle Lektion. Es gab doch mal oder gibt's immer noch Coursera, dieses Open University, bla, ja. Und dann habe ich mir immer wieder Sachen reingezogen und da gab es eine Lecture über Methoden des kritischen Denkens und der Professor, der das geleitet hat, der hat anhand von einer Newsmeldung eine knallharte Analyse durchgeführt, was da drin steht, indem er einzelne Wörter markiert, eingekreist hat, auf die Doppelbedeutung aufmerksam gemacht hat, auf die Absicht, die dahinter stecken könnte, das so und nicht anders zu formulieren. Und das war einfach eine krasse Arbeit, das zu machen, aber danach hast du wirklich verstanden, wie es funktioniert, wie man medienkompetent Artikel zum Beispiel lesen kann. Nur so etwas kannst du keinem Kind beibringen, da schalten die alle ab.
Sowas kannst du aber in der Schule beibringen. Und du hast gerade ein Problem.
Auf jeden Fall, in der Oberstufe, ja.
Auch früher schon. Das kannst du 8- oder 9-Klässlern auch sehr gut beibringen. Du musst nur bestimmte positive Anreize setzen. Ich weiß noch, ein Freund von mir, der ist unter anderem Philosophielehrer und der hat mal eine Problemklasse gekriegt in einer Zeit, wo er auf eine Stelle gewartet hat, an einer anderen Schule unterrichtet, haben sie ihm die Problemklasse gegeben und der ist in den Unterricht gegangen mit den Worten: Wenn ihr dieses Halbjahr bei mir gut aufpasst und mitmacht, dann wisst ihr am Ende des Halbjahres, wie ihr immer Recht behaltet und schreien könnt, ohne heiser zu werden. Und damit hat er sie gekriegt.
Krass.
Und ich glaube, wenn man solche Anreize setzt, ne, super, wenn man solche Anreize setzt, das kannst du auch mit jüngeren Leuten, das kannst du auch mit 14, ja. 15-Jährigen schon machen.
Ja,
du musst ihnen nur erklären, wozu es gut ist. Ein Problem hast du gerade versehentlich selbst formuliert. Du hast gesagt, welche Absicht hinter der Wortwahl stecken könnte. Mhm. Das Problem fängt da schon an, wo man eine Absicht unterstellt.
Ja.
Das heißt, dass der Rattenschwanz, der wird immer länger. Also du musst dann sagen, dieses Wort, die Absicht hinter diesem Wort könnte sein so und so. Könnte aber auch einfach sein, dass da jemand keine Zeit hatte, sich ein anderes Wort auszudenken. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Das heißt, du musst dann schon wieder auf die nächste Ebene. Du musst halt sagen, wer ist denn eigentlich der Sprecher? Ist es plausibel, dass der diese Absicht verfolgt mit diesem Wort? Oder ist es plausibler, dass er lazy war? Und so. Aber das ist relativ simpel beizubringen. Der Witz an der Sache ist ja, dass das Buch, das ich nicht geschrieben habe, genau das erklärt hätte.
Mhm.
Ja, es gibt zwei Werkzeuge, die wir uns ausgedacht haben, mit der man Sinn von Unsinn unterscheiden kann. Diese beiden Werkzeuge sind die Wissenschaft und der Journalismus. So. Jetzt wird im Journalismus wird viel Schabernack getrieben, Schindluder getrieben. Was wir beide hier machen, kann man auch unter Journalismus rubrizieren. Das ist Meinungsjournalismus, den wir hier machen. Aber ich sag mal, so ein sauberer, reiner, recherchierender, vermittelnder Journalismus, das ist eigentlich ein Werkzeug dafür, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und wenn du jemandem erklärst, wie der funktioniert, nämlich du gehörst eine Geschichte, die gibst du nicht weiter, solange du die Geschichte nicht von jemand anderem, der mit Person 1 nichts zu tun hat, also eine zweite unabhängige Quelle diese Geschichte bestätigt hat. Solche Sachen. Wenn du das mal den Leuten erklärst und sagst so, und wenn du jetzt bestimmte Medien hast, die Süddeutsche Zeitung, die Tagesschau, die halten sich an diese Regeln, also kannst du denen vertrauen. Also so kannst du das ungefähr vermitteln. Und Wissenschaft ist halt noch simpler vermittelbar. So, wenn ich sage, im Kühlschrank ist Bier, kannst du mir das glauben, das ist Religion. Ja, oder du kannst hingehen, nachgucken und wenn tatsächlich noch Bier drin ist, gehst halt hin, guckst nach. Und das ist Wissenschaft. Nachgucken. Stimmt die Behauptung? So, und wenn es einfach ist, ich behaupte, im Kühlschrank ist noch Bier, kannst du selber aufstehen, nachgucken. Wenn ich jetzt irgendwas behaupte, was du nicht ohne weiteres überprüfen kannst, dann muss ich sehr, sehr gute Belege für meine Behauptung bringen.
Ja, genau. Ja,
das ist alles. Das ist eigentlich so eingedampft. Und diese Dinge kann man erklären. Also und Medienkompetenz in Bezug auf soziale Medien, die musst du mitbringen, wenn du in die sozialen Medien gehst. Wie du schon sagtest, die kannst du da nicht erlernen.
Mhm.
Ja. Wie schult man Medienkompetenz? Bringt den Leuten bei, wie Journalismus funktioniert. Das ist was, das geht total simpel. Erklärt ist das in einer Doppelstunde. wie ja. das funktioniert. Und danach praktische Übungen und dann hast du irgendwie schön im Deutschunterricht schon mal so oder wo auch immer man das machen mag in der Schule ein Halbjahr durch und danach wird sich nie wieder jemand von irgendeiner Zeitung mit großen Buchstaben aufs Glatteis führen lassen.
Ich freue mich aber auch total was du erzählt hast über diesen Philosophielehrer.
Toll,
weil ne? Man muss die Jugendlichen tatsächlich, man muss denen den Anreiz bieten. Ich merke zum Beispiel immer wieder, in der Buchhandlung wird von jungen Menschen, also so Teenager tatsächlich, werden oft Bücher über Manipulation bestellt.
Ja.
Und da frage ich mich immer, was wollen die damit? Wollen die andere manipulieren oder wollen sie sich vor Manipulation schützen?
Die wollen andere manipulieren.
Egal, es ist auf jeden Fall.
Wir wollen alle, also sind es im Wesentlichen Jungs, die das kaufen?
Nein, keineswegs.
Okay, cool. Dann könnte es tatsächlich sein, dass sie sich schützen wollen. Weil als Junge würde ich sagen, naja, dichter kann ich an ein Leben als Geheimagent ja nicht rankommen. Das ist halt so eine James-Bond-Fiktion, die man so im Kopf hat. Ja.
Ja, aber die da packen an ihrer Faszination für solche krummen Sachen.
Und das geht halt, das kann man halt auch mit Medienkompetenz sehr gut machen. Warum? Klar ist RT Deutsch was sich leicht rezipieren lässt. Aber warum denn eigentlich? Weil die halt keinen richtigen Journalismus betreiben, sondern weil die Propaganda machen. Und das kann man sehr schön auseinanderklamüsern. Da braucht man halt ein bisschen Zeit für, ein paar gute Beispiele. Dann wird einer in der Schule sagen, ja, aber hier, das da, was Sie da berichtet haben, das hat die Tagesschau genauso berichtet. Und dann sagst du, ja, und jetzt machen wir mal eine quantitative Analyse. Jetzt gucken wir mal, die Tagesschau berichtet 99% sauberes Zeug und ab und zu mal 1% Quatsch. Das ist innerhalb der Fehlertoleranz. Aber sowas wie RT Deutsch, die machen 70% Propaganda und 30% Seriöses. Warum streuen die da wohl das Seriöse rein?
Ja.
Damit solche Typen wie du glauben, ach, das kann ja gar nicht unseriös sein, weil es ist ja da seriös. Aber nur weil es einmal seriös ist, ist es nicht gleich 10-mal seriös.
So sieht's aus.
Und so weiter und so fort, ja. Aber ja, es gibt, wer das wirklich will, also wer schulpflichtige Kinder hat und da ein Problem sieht, es gibt auch von ich könnte mir vorstellen, also man kann sich wenden an die Freischreiber, also so Journalistenvereinigungen, jetzt nicht unbedingt die Deutsche Journalistenunion, die ist ein bisschen seltsam, oder der Deutsche Journalistenverband ist noch ein bisschen seltsamer. Also es gibt an allen Ecken und Enden, sage ich mal, auch oft in so universitären Kontexten und sowas, auch wirklich Leute, die gehen in die Schulen und vermitteln das. Man muss sie sich halt nur einladen, man muss sie halt nur bestellen.
Mhm.
Hätte ich ja auch mal Bock drauf, aber fehlt mir die Muße zu. Weil würde ich das können, hätte ich es auch geschafft, mein Buch zu schreiben. Scheiße. Ich hätte es gern geschrieben, naja. Obwohl dann hätte ich jetzt diesen ganzen komischen Schnuller-Nazi-Querdenker-Hass, den sie gerade bei Katharina Nockun abladen hat, würde ich wahrscheinlich dann jetzt alles abkriegen.
Ja.
Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Shitfluencer.
Shit. Sehr schön. Michael schreibt, stellt euch vor, ihr wärt einen Tag unsichtbar, was würdet ihr tun? Bonusfrage, stellt euch vor, die anderen wären für einen Tag unsichtbar, was würdet ihr nicht tun? Was würde ich tun, wenn ich einen Tag unsichtbar wäre?
Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal.
Kann sein. Ich würde mich dahin begeben, wo über mein Leben entschieden wird und gucken, wie die Prozesse wirklich sind. Sprich, Ausschüsse im Bundestag. Ich würde den ganzen Tag durch den Bundestag und die angeschlossenen Büros marodieren und mir angucken, wie da Entscheidungen getroffen wird, wer mit wem auf welche Weise über was redet. Wie es dazu kommt, dass so oft Entscheidungen getroffen werden, die ich nicht nachvollziehen kann, wo ich dann denke, okay, ihr müsst ganz andere Fakten haben als ich, weil auf so eine Entscheidung wäre ich im Leben nicht gekommen.
Mhm.
Das würde ich mir, glaube ich, angucken.
Ich will so etwas gar nicht wissen. Ich will nicht.
Gesetze
also,
und Leberwurst, ja.
Ich will wirklich. Es gibt so Sachen, die gehen mich nichts an, die will ich nicht wissen und das ist gut für mein Seelenheil, dass ich sie nicht weiß und dass sie von mir verborgen sind und ich würde das nicht antasten, wenn ich unsichtbar wäre. Mhm. Ich antworte auf die Frage, wie ich schon mal auf sie geantwortet habe. Ich würde Street Photography machen und zwar erbarmungslos.
Auch geil.
Weil das ist nämlich eigentlich meine allergrößte Sehnsucht, die ich mir erfüllen möchte, aber wo mich ständig der Anstand zurückhält und das Entsetzen der Leute darüber, dass jemand rumläuft mit einer Kamera und sie fotografiert in so, wie sie wirklich sind.
Ja, sehr schön. Ja, für die Psychohygiene ist das auf jeden Fall die sinnvollere Möglichkeit. Stellt euch vor, alle anderen wären für einen Tag unsichtbar. Was würdet ihr nicht tun?
Ich würde nichts tun.
Mit ausgebreiteten Armen durch die Fußgängerzone rennen würde ich nicht tun, weil die wären ja immer noch da. Man würde sie halt nur nicht sehen.
Ja.
Ah, stimmt, ich würde gar nicht rausgehen. Ja,
einfach gar nichts tun. Nichts machen.
Ja. Und du weißt trotzdem nicht, ob nicht trotzdem einer da ist, ne?
Ja, schlimm.
Hat die Tür geklappert? oh Gott, furchtbare Vorstellung. Der David fragt, wo lässt es sich besonders gut Menschen beobachten? Ich persönlich würde spontan den Zug bevorzugen, aber gleichzeitig fühlt man sich den teils merkwürdigen Mitmenschen dort auch immer so nah, ist auf unbestimmte Zeit in den Ort eingesperrt und so weiter. Mhm. Was rät das Expertengremium?
Das ist eine Sache, die ich von dir habe, aber deswegen finde ich das einen coolen Ort. Du hast mal gesagt, dass Jugendliche in einem bestimmten Alter so drauf sind, dass sie sich überhaupt nicht mehr interessieren für Leute unseren Alters.
Andersrum. Die Jugendlichen sind so nicht so. Wir werden unsichtbar für alle Jugendlichen.
Ja, exakt.
Das ist
ganz
nicht
genau.
Nichts, was du an Jugendlichen festmachst.
Nee, das meine ich. Das meine ich. Das meine ich. Wir werden so lame, dass die Jugendlichen uns überhaupt nicht mehr bemerken. Ja. Und dann ist die Kirmes das absolut Geilste, um zu beobachten. Balzverhalten, Schabenszenerien, wunderschöne. Kirmes, ja. Also das finde ich richtig faszinierend. Da würde ich auch sehr gerne mal fotografieren. Unsichtbar natürlich. Obwohl, da kann ich es ja tun, da bin ich ja unsichtbar.
Wäre mir persönlich zu voll. Ich mag ja keine Menschenansammlungen größere, egal ob drin oder draußen drin, finde ich es immer noch schlimm. Ich kriege dann so einen Fluchtreflex. Ich bin auch nie in meinem Leben gerne auf die Kirmes gegangen, nie gerne auf den Weihnachtsmarkt. So Gedränge. Gedränge ist was, das ist...
Ja, ist super anstrengend.
Da werde ich irre von. Also da muss ich dann auch, ich muss dann weg. Darum bin ich auch keine gute Gesellschaft, wenn es darum geht, auf den Rummel zu gehen. Ich finde ja nach wie vor, dass Straßencafé an einer belebten Ecke einer Fußgängerzone ideal, weil da hast du sie alle. Ja, da hast du die Jugendlichen, da hast du die Rentner, du hast die Geschäftsleute, du hast alles, also einen kompletten Querschnitt durch die Gesellschaft.
Aber die spazieren ja immer nur vorbei, du siehst die doch viel zu kurz, um die richtig beobachten zu können, oder?
Ja, nee, also darum, die Ecke muss schon, das muss schon eine gute Ecke sein, das darf jetzt halt nicht so die reine Fußgängerzone, so Schildergasse oder so, das ist Mist. Das muss schon irgendwie so ein Mischding sein. In Frankfurt am Main gibt's einige so eine Ecken, wo du im Café sitzen kannst und kannst das. Gleichzeitig hast du den Eingang dieses Bankhochhauses im Blick und den Autohändler und das Hotel und noch eine Kneipe und noch irgendwie ein Küchengeschäft oder weiß der Geier was. Und gleichzeitig gibt's dann auch noch mal dieses Rondell, dieses bepflanzte Rondell mit den Bänken drumrum, wo die Jugendlichen drauf sitzen und so. Es gibt schon solche Orte. Also so eine Fußgängerzoneske Mischverwendung im Stadtgebiet finde ich immer noch am besten. Und ich beobachte die Leute auch gar nicht lange. Also ich will gar nicht eine Stunde zugucken, sondern ich finde viel interessanter, was für verschiedene Typen es so gibt.
Ja.
Aber Kirmes, für Balzverein ist natürlich der Hammer. Ja. Dirk fragt, ich habe zuletzt mal einige sehr alte Folgen von Vrindt gehört. Was ist eigentlich aus dem halbautomatischen Einbeinigen geworden? Ja, nix.
Aus dem ist nichts geworden.
Nee, der hat für nichts getaucht. Ich erklär's kurz. Der Halbauto, also der Einbeinige, war ja immer der, als ich noch ein Hörertalk-Radio gemacht habe, hat ja immer, wenn ich eine Sendung gemacht habe, der Einbeinige draußen an der Hotline gesessen und die Anrufer reingestellt. Und als ich hier mit Vrindt angefangen habe, habe ich ja auch so Hörertalk-Versuche gemacht. Und das Problem war ja, wie kriegst du Anrufer in die Sendung? Und das haben wir über eine Webseite gelöst, wo du dann deinen Skype-Handle eintragen konntest. Und ich konnte im Backend auf deinen Skype-Handle klicken. Und dann hat mein Skype dich zurückgerufen. Und dadurch bist du dann in die Sendung gekommen. Und weil das ja nicht der Einbeinige war, der wirklich als Mensch an der Hotline saß, war der halt halbautomatisch, weil ich musste ihn auch immer noch ein bisschen bedienen. Irgendwann hat er seine Funktion eingestellt, weil der Typ, der mir den gebaut hatte, irgendwann ist der einfach verschwunden. Ich habe nie wieder was von dem gehört. Und dann hat sich halt Vrindt auch da wegentwickelt von diesem mehr oder minder Live-Hörereien stellen und mit denen reden und so. Was ein bisschen schade ist auch, weil das war eigentlich ganz cool. Also das war halt, ne, ich habe, die Idee war halt, erzähl mir eine Geschichte oder erzähl mir was. Mhm. Und dann kommst du in die Sendung, dann reden wir so lange, bis zu Ende erzählt ist. Und das war dann aber so, dass sind teilweise so 3-4 Anrufe und die Sendung halt auch 3-4 Stunden lang war.
Okay.
Und da habe ich dann irgendwann gedacht, so, ist zwar ganz cool, das alles in einer Sendung zu haben, aber wenn man das aufteilt und statt 3 Leute in einer 3-Stunden-Sendung, 3 Sendungen eine Stunde mit jeweils jemandem macht, fand ich dann irgendwie besser.
Mhm.
Ja, das Einzige, was weg ist, ist diese Spontaneität, aber da wollte ich jetzt, versuchen, auch wieder hinzukommen, so langsam aber sicher, weil ich bin ja, hast du das mitgekriegt, dass sie mich beim Radio rausgeschmissen hatten? Hatten wir da noch drüber geredet?
Ich glaube nicht, ich habe es zwar mitgekriegt, also, so über Flurfunk.
Achso, ja, die hatten ja, aber die hatten, also die haben Ende Juni war das, haben sie uns unsere Nachmittagssendung weggenommen.
Mhm.
Und hatten mir dann eine Ersatzverwendung angeboten, die ich ablehnen musste, weil, ja, ist egal, es gehört. Die haben gesagt, okay, du kannst stattdessen ja, um dein Geld weiter zu verdienen, diesen Job da machen, und dieser Job da ist ein Job, den kann ich nicht machen, das geht nicht. Das ist geht nicht. Aus vielen verschiedenen Gründen geht das nicht, und für mich kam das auch, also für mich hat sich das auch eher so angefühlt, wir bieten ihm mal was an, was er ablehnen muss, dann ist er weg. Und jetzt mache ich ja nur noch einen Podcast für den Sender. Alle 14 Tage. Und dadurch schaffe ich es langsam, also wesentlich langsamer, als ich dachte, mich so ein bisschen frei zu schwimmen, weil ich die letzten 6 Jahre extrem viel Arbeit gehabt habe. Und alles, was ich so an Podcasts produziere, da ist das Radio, diese 8 Tage Radio zuletzt jeden Monat, noch oben drauf gekommen. Und diese 8 Tage sind jetzt weg, sodass ich hier nicht mehr in den Wochen, wo ich nicht beim Radio bin, teilweise 12 Stunden Tage mache und Podcasts produziere und aufnehme und schneide und sonst was, sondern hier tatsächlich auch mal nach 6 Stunden sagen kann, so, meine Konzentration ist jetzt weg. Ja, weil ich werde dann heute, wir reden jetzt, wie lange reden wir schon miteinander? Über eine Stunde. Vorhin habe ich schon 2 Stunden aufgenommen. Wenn der Tag rum ist, habe ich 4 Stunden Sendung aufgenommen, und die wollen auch hinterher noch ein bisschen nachbearbeitet werden. Und das reicht halt.
Ja.
Und das kann ich mir jetzt gestatten. Und das konnte ich mir früher nicht gestatten. Früher wäre noch 2-3 Stunden noch irgendeine andere Arbeit dabei
Gottes
gewesen.
Willen. Genau.
Und ich schwimme mich jetzt gerade so ein bisschen frei und habe halt so eine Idee für Podcasts auch wieder, die so ein bisschen sind wie damals die Ferngespräche. Ja, und ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr dann mal irgendwie gewuppt kriege.
Mhm.
Aber naja, wahrscheinlich kommt es dann eh wieder anders. Oliver schreibt, Schulz von Thun brachte die, das ist so ein, ich weiß gar nicht, was der genau ist, Friedemann Schulz von Thun ist jetzt so ein, ist auch so ein Coach, ne? Brachte die Theorie eines inneren Teams ins Gespräch, und jeder kann es selbst nachvollziehen, dass es etwas anderes wie das innere Team gibt. Und jeder kann es selbst nachvollziehen, dass etwas, wie das.
Das ist was anderes als das innere Team.
Oder das innere Team. Aber was denkt ihr, woher es kommt, dass wir uns uneins mit uns selbst sind, zwischen für und wider schwanken und bei mehrfacher Selbstbefragung unterschiedliche Antworten bekommen?
Ach so.
Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, ja, ja.
Ach so, der meint sowas wie, jeder hat zum Beispiel den inneren Kritiker.
Ja.
Und mit dem bist du halt in Widerstreit, versuchst du zum Beispiel davon zu überreden, dass das, was du vorhast, gar nicht so schlecht ist und so. Und da gibt es den inneren, keine Ahnung, den wohltätigen inneren irgendwas, den inneren Meister Eder oder so, der,
genau,
der sagt dir dann, komm, ist alles okay.
Der innere Pumuckl.
Der innere Pumuckl. Das ist halt so der kleine Schreihals, der Trotzkopf, der eigentlich so ein Kinder-Lust-Unlust-Denken hat. So die Impfgegner sind zum Beispiel so, ja?
Ja.
Und man hat in sich selber so ein Team von verschiedenen Stimmen, mit denen man streitet. Aber das,
das ist mir.
Aber diese Frage, woher kommt es, dass wir uns uneins mit uns selbst sind, ja, das ist ja vollkommen klar. Das ist wie dieses uralte Freudsche Über-Ich,
ja, aber
es
das ist
und
ja
so weiter
Freud.
Prinzip.
Ach, geh mir weg mit Freud, ey, der hat sie doch nicht alle gehabt.
Naja, aber es ist doch wirklich so, dass es, manchmal übernimmt man Ängste seiner Eltern oder irgendwelche Überzeugungen seiner Eltern oder die Kritik seines Umfelds, als man selber noch ein Schulkind war. Und dann als Erwachsener stellst du fest, dass du mit deiner eigenen inneren Laberstimme dir ständig fiese Sachen zuflüsterst, die eigentlich gar nicht sein müssten, weil sie gar nicht zu deiner aktuellen Erfahrung gehören. Du sagst zum Beispiel, da hast du es schon wieder falsch gemacht, weil das diese komische Klavierlehrerin, die Strenge, die du mal hattest, das immer zu dir gesagt hat. Und das fühlt sich an, als würdest du das zu dir selbst sagen, so ein innerer Zensor oder sowas. Und ja, ich glaube schon, dass das jeder von uns in sich hat. Und wenn man mal drüber nachdenkt, kann man diese einzelnen einzelnen Instanzen, die da labern, auch ausfindig machen. Das bist nicht alles du. Das ist oft die Gesellschaft, das sind Überzeugungen, die dir vererbt wurden oder die du sonst wie erworben hast.
Ja, ich habe halt nur arge Probleme damit, das in so Kategorien wie Ess-Ich, Über-Ich einzuordnen.
Das habe ich jetzt auch nur so
dahin gelabert. Und dann noch so ein bisschen C.G. Jung hinten raus und so, weil sich das alles, das ist halt alles, das macht das Ganze halt so schön greifbar und dann kann man dann so schön dran arbeiten und es schleifen und feilen und formen. Da habe ich ein Riesenproblem mit. Ich weiß, was du meinst, und das ist natürlich auch so. Also du hast natürlich Verhaltensweisen, Überzeugungen, Einstellungen, nennt das die Psychologie, die irgendwoher kommen. So, und vieles davon kommt halt von deinen Eltern, dann vieles von deinem Sein, denn das Sein bestimmt das Bewusstsein. Aber dieses, dass man so viele verschiedene Stimmen hat, die in ständigem Widerstreit mit sich, und das ist mir schon fast zu literarisch. Ich glaube, ich habe nicht verschiedene voneinander abgrenzbare Stimmen, die miteinander diskutieren, sondern die Umstände, in denen ich mich befinde, sorgen dafür, dass bestimmte Teile meiner Einstellungen dominanter oder wie heißt das Gegenteil, rezessiver, ne? Ja, sind.
Aber du kennst doch bestimmt dieses, ja, ein Teil von mir will nach Thailand fliegen und ein anderer Teil von mir sagt, bleib mal lieber zu Hause. Das kennst du doch, oder?
Ja, klar.
Im Grunde ist das Gleiche. Und wie sehr man das personifiziert, ist, glaube ich, einfach Geschmackssache. Ja. Also mir taugt das voll, mir solche Fantasiegeschöpfe auch auszudenken, weil indem ich den Sachen eine Form gebe und ein Gesicht und einen Charakter, kann ich das viel besser handeln. Also wenn ich meiner Angst zum Beispiel die Gestalt eines blauen Monsters gebe oder so, dann kann ich sie besser handeln, tatsächlich.
Ja,
das
nee,
ist Geschmackssache.
Ja.
Ja, ja, das nee, ist ja, ja, wie viel Fantasie braucht man, wie fantasiebegabt ist man oder wie geil findet man sowas. Ja, das ist, da sind Menschen natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das muss man mögen.
Ja, ja. Ja, und das, also ich habe halt ein Riesenproblem mit, das ist ja alles auch so Psychoanalyse, ne? In diese Richtung geht das. Und ich halte Psychoanalyse halt für den größtmöglichen Kokolores.
Nee, das ist nicht aus der Psychoanalyse. Nee, Lass dich bitte nicht verwirren von dem, was ich gerade über Freud gesagt habe, weil das innere Team, das ist eigentlich ein Teil der Verhaltenstherapie, was ja eigentlich die Antithese ist zur Psychoanalyse.
Das ist ein Teil der Verhaltenstherapie?
Ja. Ja, ja, ja.
Das kommt
alles aus dem Werkzeugkasten der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie.
Moment mal, wenn ich jetzt in meinem Inneren irgendwelche, Achtung, Archetypen bilde, das hat ja mit Verhaltenstherapie nichts
aber
zu tun.
Aber da redet doch niemand von Archetypen.
Naja, aber sind das nicht Archetypen, die du da formulierst? Das blaue Monster, das sich immer gleich verhält?
Nee, das sind keine Archetypen. Das blaue Monster ist total originell. Das gibt's nicht lange. Archetypen sind wirklich Archetypen. Das ist sowas wie der Magier, der Narr, der Weise, die Hohepriesterin. Das sind Archetypen, die wirklich schon seit archaischen Zeiten den Menschen begleiten und seinen Erzählungen eine Form geben. Das ist etwas ganz anderes. Nicht völlig anderes, aber du solltest es einfach von dieser C.G. Jung-Freud-Sache lösen. Da ist man schon viel, viel weiter.
Okay. Na gut, wenn du das sagst. Nächste Frage. Passt. Kommt von Marc und fragt, habt ihr schon mal Erfahrungen mit systemischem Coaching gemacht? Falls ja, was haltet ihr davon?
Ich glaube, das ist ganz übler Bullshit. Kann das sein?
Ja, klar, Coaching ist da Schwarz.
Ich meine, Coaching allgemein schon. Also man kann auch Coach sagen zu manche Leute denken, sie werten das, was sie tun, irgendwie auf, indem sie das Coaching nennen.
Naja,
weiß ich nicht. Angenommen, jemand ist Inneneinrichtungsexperte und der sagt dann, willst du in dieser Gelegenheit mal von mir ein bisschen gecoacht werden? Also im Grunde macht er dann so eine hundsgewöhnliche Beratung, wie das halt so Inneneinrichtungsleute machen. Aber nennt es Coaching, um das aufzuwerten und wertet das eigentlich wieder ab, weil Coaching halt voll Bullshit ist. Und dieses systemische Coaching, Also das wüsste ich auch gerne, was das ist. Alles, wo mir das irgendwo begegnet ist, dachte ich, aha, genau. Okay.
Im Freundeskreis auch. Ich habe mich jetzt zum systemischen Coach ausbilden lassen und jetzt gehe ich allen auf die Eier. Und zwar so richtig. Und so sehr, dass da Freundschaften gekündigt wurden. Lass mich bitte in Ruhe, ich möchte mit dir nicht mehr meine Zeit verbringen, das ist nicht auszuhalten.
Und das fußt dann alles auf so einer super banalen Erkenntnis, dass irgendwie alles mit allem verbunden ist, dass eine Rolle gespielt hat, wer du in deiner Familie warst. Ja, natürlich.
Was auch immer.
Erzähl mir was Neues.
Genau, erzähl mir was Neues. Und das machen sie ja nicht, weil es geht ja nicht darum, dir was zu erzählen, sondern dass du selbst drauf kommst. Das ist halt Psychoanalyse für Arme so ein bisschen und halt Beratung und sowas. Ich habe irgendwoher mal, ich habe es gerade, als du geredet hast, gefunden, irgendwoher habe ich mir mal die Anleitung rausgeschrieben, wie man Coach wird. Das ist nicht von mir, aber sie ist sehr schön. Erstens, frag, was dein Gegenüber will. Zweitens, frag, warum es das will. Drittens, sag, interessant, verstehe oder ähnliches. Viertens, frag, warum die Sache ihm wichtig ist. Fünftens, wiederhol Schritte 3 und 4, bis circa 40 Minuten vergangen sind. Danach halten dich alle für genial, weil sie unterwegs eine Handvoll neuer Einsichten hatten.
Ja.
Sechstens, vergiss bei der Rechnung die Umsatzsteuer nicht. So wird man Coach.
Ja,
so ich habe auch ein paar Jahre, nicht viele, 3-4 Jahre in so einer Szene verbracht. Also war viel auf so, also die machen auch so Veranstaltungen, wo sie dann irgendwie mit so Keynote-Speakern und stellen dann ihre neuen Ideen und Coachings und tralala vor und so. Das ist eine ganz, ganz seltsame Szene, die im Grunde sich auch immer gegenseitig immer wieder dasselbe erzählt. Also die coachen sich dann halt gegenseitig und irgendjemand hat da einen neuen Ansatz, eine alte Geschichte nochmal zu erzählen und macht das dann neu und das ist alles, nee. Ja, und die unmittelbare Erfahrung mit systemischem Coaching war halt diese eine Person, wo ich niemanden kenne, der nicht froh ist, dass er die nicht mehr sehen muss.
Ja. Deutliche Worte.
Nächste Frage kommt von Morgan. Vor einiger Zeit hat Holgi im Realitätsabgleich mein Feature vom SWR zum Minimalismus erwähnt. Damals meintest du, dass du seitdem versuchst, weniger Dinge zu besitzen. Hat das angehalten? Lebt euch euer Besitz oder seid ihr Herr über eure Dinge? Es hat angehalten. Ich besitze tatsächlich, ich weiß nicht von, 2018 ist die Frage. Ich besitze tatsächlich mittlerweile weniger Dinge als 2017, 2018. Ich besitze immer noch viel zu viele Dinge. Und diese Dinge lebt mich mein Besitz? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich gerne von viel meines, von sehr viel in meinem Besitz trennen wollen würde. Das kostet aber Zeit. So, weiß ich nicht. Die ganzen, keine Ahnung, was, die ganzen Fotoapparate, die ich habe. Ich brauche eigentlich nur 2 oder 3. Die restlichen würde ich gerne loswerden, die würde ich gerne verkaufen. Ja, das heißt, ich muss die fotografieren, ich muss die bei eBay reinstellen, ich brauche Kartönchen, um die zu verschicken. Daran scheitere ich. Ich habe tatsächlich seit Jahren nicht die Zeit und die Muße, mich um solche Dinge zu kümmern. Und wann immer ich so ein bisschen habe, es gibt dafür auch ein Wort, dann habe ich einen Rappel gekriegt. Manchmal kriege ich einen Rappel und dann rotiere ich hier 2 Stunden volle Möhre durch die Wohnung und habe danach einen Müllsack voll Zeug und schmeiß den weg. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und dann war es das aber auch wieder für Wochen und Monate, weil ich einfach ich habe ein Antriebsproblem. Aber immer dann, wenn ich Antrieb habe, sorgt dieser Antrieb dafür, dass ich hinterher weniger Besitz habe. Das ist schon ganz schön. Und im Wesentlichen bin ich Herr über meine Dinge, ja. Das ist schon ganz angenehm.
Ja, ich glaube, ich habe mich auch schon oft genug zu diesem Thema geäußert. Ich besitze nicht viel. Aber über das, was ich besitze, bin ich schon froh, weil wenn ich das nicht besäße, wird es in meiner Wohnung ziemlich doll hallen. Das will man ja auch nicht.
Ja, kannst ja so Basotekt an die Wand machen.
Und ich glaube, das ist wirklich das Hauptproblem. Man könnte so vieles loswerden, aber dann hast du halt eine scheiß Akustik in den Räumen. Und dafür sind Bücher zum Beispiel ein sehr gutes Gegenmittel.
Ja, das stimmt.
Ja, mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen.
Jetzt, ich träume jetzt gerade wieder davon, längst in meiner Art des Minimalismus angekommen zu sein. Also nicht so, ich habe nur 100 Dinge und sie passen alle in einen Koffer und ich trage nur hautenge schwarze T-Shirts. So auch nicht, ne? Zumal ich in hautengen schwarzen T-Shirts auch irgendwie komisch wirken würde. Aber trotzdem, es wäre schon geil, wenn ich da nochmal, bevor ich irgendwas anderes mache, werde ich versuchen, das zu machen. Markus schreibt, heute haben die Schweizer im Rahmen einer Volksabstimmung für die Beibehaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gestimmt. Wie ist die Debatte über den öffentlich-rechtlichen seitdem in Deutschland verlaufen? Und wenn ihr eine Sache am öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland ändern dürftet, welche wäre das? Wie die Debatte verläuft eigentlich immer gleich. Die Politik bestellt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine bestimmte Art des Programms. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, was das kostet. Danach geht diese Kostenschätzung zu einer unabhängigen Stelle. Das ist die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Die sagen dann, wie viel der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich bekommt. Und das haben die Parlamente dann abzunicken, weil sie es ja bestellt haben. So. Die Diskussion verläuft so, das Parlament bestellt, der Rundfunk sagt, das kostet es, die KEF sagt, mehr als das hier gibt's nicht und danach tun die Politiker so, als wäre das alles ganz, ganz furchtbar und als müsse man unbedingt verhindern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Geld bekommt. Das heißt, die Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland wird seitens der Politik absolut unredlich geführt. Absolut unredlich. Und zwar intellektuell unredlich. Weil wenn sie was am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ändern wollen würden, dann würden sie etwas anderes bestellen. Und nicht erst jammern, wenn das Bestellte geliefert wird, nachdem unabhängig festgestellt wurde, was es kostet. So läuft die Diskussion. Mehr muss man da eigentlich gar nicht drüber wissen. Zwischenzeitlich hat dann nochmal Sachsen-Anhalt, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, weil die CDU in Sachsen-Anhalt mit den Inhalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht zufrieden war, versucht, die Gebührenerhöhung zu verhindern. Sie haben es dann anders begründet, aber dummerweise konnte man ihnen recht leicht nachweisen, dass es ihnen um Inhaltliches ging. Ja, die verläuft immer so weiter, diese Diskussion. Daran wird sich auch nicht viel ändern. Wenn du eine Sache am Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland ändern dürftest, was wäre das?
Nix.
Ach.
Gib mir ein paar Ideen. Keine
Weiß
Ahnung.
Weiß ich nicht.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Schmeiß alle Freien raus. Dann gibt es kein Programm mehr. Also wäre halt ein bisschen irgendwie kontraproduktiv. Aber wäre ja eine Möglichkeit, um was zu ändern. Hast du noch nie, ich würde...
Nee, ich ändere nichts.
Okay, ich ändere was. Ich schalte Fernsehprogramme ab, und zwar reichlich. Ich schalte die dritten Fernsehprogramme ab, und zwar komplett.
Wie bitte?
Ja, die dritten Fernsehprogramme sind überflüssig. Die kosten ein ungeheures Geld. Die werden als Vollprogramme betrieben. Sie wiederholen ihre eigenen Inhalte und die Inhalte anderer dritten Programme stets und ständig. Und das einzig Originäre, wirklich Originäre, was die dritten Programme zu bieten haben, ist vielleicht am Tag mal so eine Stunde auf zwei regionale und lokale Berichterstattung und ein bisschen Regionalsport. Das ist das, was da passiert. Alles andere ist Quizshow, das ist nachmittags Kochen und Backen und Basteln-Show. Das ist der Tatort, der auch im Ersten läuft. Ich würde die abschalten. Und zwar einfach so weg. Das Problem ist, dass dann der Ministerpräsident des Landes überhaupt nicht mehr zu Wort kommt, weil wir will irgendwie so ein Bleppo in der Tagesschau sehen. Und alles, was die dritten Programme einzigartig macht oder was die dritten Programme nützlich macht, kannst du auch im ersten Programm ausstrahlen, so wie früher. Erinnerst du dich an Ute Schnute Kasimir?
Nein.
Nicht. Das war damals ein Fenster im ersten Programm. Das ging von, ich glaube, 17 Uhr bis 20 Uhr. Und das war das sogenannte Regionalfenster. Da haben die Landesrundfunkanstalten ihren eigenen Inhalt, wie sie Bock hatten, ins erste Programm ausgestrahlt. So, und da liefen dann eben so Sachen wie zum Beispiel die Aktuelle Stunde vom Westdeutschen Rundfunk. Die lief im ersten. Und ich finde, das kann man heute auch machen. Damit kannst du dir sehr viel Studiokapazität, sehr viel Technik sparen. Du kannst dir die Verbreitungskosten sparen. Und du hast halt trotzdem deine regionale und Lokalberichterstattung und hast auch deinen Regionalsport nur halt in einem Fenster im ersten Programm, das dann regional irgendwie empfangbar ist, beziehungsweise über Digitaltechnik kann ich mir dann sogar den Regionalkram aus Bayern in Berlin angucken, wenn ich das will. Das würde ich ändern am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oder das erste Programm abschalten, kann man auch machen. Weil die produzieren sowieso nichts selbst. Das wird halt alles von den Landesrundfunkanstalten produziert und dann können die das ja auch im dritten Programm ausstrahlen, weil du kannst ja auch Rundfunk Berlin-Brandenburg in Bayern sehen zum Beispiel. Ja, das würde ich ändern. Hast du jetzt nicht mitgerechnet, ne?
Nee.
Oliver schreibt, Alexandra hat in einer Vrindheit angesprochen, dass ihr philosophische Fragen fehlen. Daher, haben Kinder eine Schuld gegenüber ihren Eltern? Verbindlichkeiten aufgrund von Geburt, Aufzucht, Bildungsvermittlung und überhaupt den Jahren, bis das Kind aus dem Haus ist. Kann man diese Schuld beziffern? Kann diese Schuld überhaupt beglichen werden? Fangen wir an mit, haben Kinder diese Schuld überhaupt? Bin ich meinen Eltern irgendetwas schuldig?
Ich finde, nein. Aber wenn die Beziehung, das ist, man ist es nicht per se. Man ist es nicht per Gesetz, man sollte es nicht per Gesetz sein und man ist es auch nicht moralisch per se, sondern man muss einfach schauen, welche Beziehung hat man denn zu den eigenen Eltern? Und je nachdem, was der Anstand gebietet.
Aber da ist ja schon das Problem, ne? Was der Anstand gebietet, ist ja schon, ich
finde. Der eigene, nicht der öffentliche.
Ah, okay.
Das, was du selber dafür hältst. Also wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass meine Eltern für mich so viel getan haben, dass es selbstverständlich ist, dass ich sie im Alter pflege und das wirklich tief empfinde, diese Notwendigkeit und auch den Wunsch, das Bedürfnis, meine Eltern zu pflegen, dann sollte ich das machen. Aber ich bin dazu nicht verpflichtet. Ich glaube tatsächlich nicht, dass irgendjemand seinen Eltern irgendetwas schuldet. Und da gibt es auch eine große Diskussion zu diesem Thema und sind auch Bücher darüber erschienen, auch mit einer deutschen Philosophin, also von einer deutschen Philosophin. Ich weiß jetzt nicht ihren Namen, aber vielleicht können wir das verlinken.
Solange es nicht Svenja Flasspöhler ist, geht's ja.
Nein, ist es nicht.
Was ich an der Frage ganz interessant finde, ich habe aus dem Freundeskreis jemand, der hat sich von seinen Eltern losgesagt. Der hat irgendwann, da war er relativ jung, Anfang 20 oder sowas, hat er gesagt, ihr seid nicht meine Eltern mehr, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und ist einfach gegangen. Darf man
ja,
das?
Wahrscheinlich, also, ja, wenn man gute Gründe hat.
Weil das scharfe Einatmen dann rundherum so, waren alle völlig, völlig entsetzt und betroffen.
Ja, weil sie das natürlich mit ihrer eigenen Eltern-Kind-Beziehung verglichen haben und wie krass das wäre, wenn das auf sie auch so träfe. Und das ist ja auch das Unvorstellbare, das will ja keiner. Man will ja natürlich eine gute Beziehung zu seinen Eltern haben. Aber ich denke, warum? Dass Menschen, die sich abseilen von ihren Eltern, dass die meistens einen guten Grund dafür haben.
Aber warum will man eine gute Beziehung zu seinen Eltern haben? Warum will ich
Weil
das?
Weil das die erste Beziehung ist, die du hattest.
Ah,
die erste, allererste ja. Beziehung, die du hattest, war die zu deinen Eltern.
Ja.
Das sind die Menschen, die dich in der Welt, in die Welt gestellt haben.
Und dafür müsste ich sie doch aber eigentlich hassen. Eigentlich müsste ich
ja,
weil das ist ja nicht, das Leben ist ja kein Geschenk. Das ist ja, ja.
Das siehst du so, aber viele Menschen sehen das anders. Für viele Menschen ist das Leben ein Geschenk und die können sich gar nicht vorstellen, wie man das anders sehen kann. Und die Antinatalisten, die sagen ja genau das. Also die Leute, die glauben, es ist richtig, keine Kinder zu haben.
Ja, das ist ja Quatsch.
Das ist ja genau deren These. Das Leben ist kein Geschenk, sondern eine Bürde. Das ist so ein zutiefst pessimistischer Ansatz.
Naja, ist es keine Bürde? Musst du nicht? Tut dir morgens beim Aufstehen nicht was weh? Ist es nicht lästig, dauernd kacken zu müssen? Was ist das für ein Scheiß, dass ich verhungere, wenn ich nicht arbeiten gehe? Warum habe ich Liebeskummer? Dieser ganze Kram. Das ist doch alles eine Bürde.
Kann man so sehen, muss man aber nicht.
Ja gut, dafür braucht man dann Religion, oder?
Du kannst auch, nein, nicht unbedingt. Guck dir doch die ganzen Buddhisten an, die keinen Gott haben, aber Einsicht.
Einsicht?
Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge. Sie sind einfach so, wie sie sind. Du kannst nichts dran ändern. Und so, wie sie sind sie gut.
Sagen sie so, wie sie sind gut, oder sagen sie so, wie sie sind sie?
So, wie sie sind sie. Und meine Haltung dazu ist Gleichmut. Ist Akzeptanz.
Ja, ist halt so, ja. Aber würden Buddhisten das Leben als Geschenk betrachten? Weil damit würden sie es ja schon werten.
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, dass dieser Fokus auf pure Empfindung, also nicht dieses Bewerten, das ist, der Typ trägt eine rote Jacke, das ist schlecht. Mhm. Und es regnet, es ist schlecht, die Sonne scheint, es ist gut. Sondern einfach nur der Fokus auf die körperliche Empfindung. Ich glaube, das ist der Schlüssel dazu, dass sie alles in allem positive Menschen sind und das Leben tatsächlich eher als Geschenk. Vor allem, es gibt doch dieses Buch von Mahatma Gandhi oder vom Enkel von Mahatma Gandhi. Wut ist ein Geschenk. heißt es. Aha. Das drückt's eigentlich aus. Also man kann selbst die Widrigkeiten des Lebens in irgendeiner Weise als Geschenk empfinden. Also das würde ich jetzt wirklich gar nicht so sagen, also dass man sich da, also dass das Leben so oder so ist. Und deine Eltern stellen dich in die Welt so gut, wie sie eben können. Und alles andere ist Glück, Zufall, Schicksal.
Nee, das ist harte Arbeit und Eigenverantwortung.
In einigen Fällen schon.
Ja, aber in den meisten nicht.
Ja, nee, vor allem nicht so früh. Nicht so früh im Leben. Da bist du wirklich komplett geworfen.
Ja, gerade als Mensch. Also du bist ja nicht mal physisch überlebensfähig. Ja. Nächste Frage kommt von Hala. Die fragt, wovon besitzt ihr zu viel und wovon zu wenig?
Ich habe zu viele Gefühle und zu wenig Bewegung.
Bewegung haben ist auch schön, ne? Ja, aber das ist schön. Ich habe auch zu wenig Bewegung. Ich besitze zu wenig Bewegung. Ich besitze zu wenig Antrieb. Ich besitze zu wenig Motivation. Aber ich glaube, so hat die das gar nicht gemeint. Ich besitze zu viel Kleidung. Ich besitze so viel Kleidungsstücke, dass ich mein Gewicht schwankt um 20 Kilo plus minus. Also ich habe Gewichtsdifferenzen von bis zu 20 Kilogramm. Das heißt, ich brauche mindestens 3 Klamottengrößen von allem, wenn man so will. Ja, wo normale Leute, keine Ahnung, 3 Hosen haben, habe ich halt 9. Davon habe ich zu viel. Und das passt auch wieder zu der Motivation. Wenn ich nicht so wenig Motivation hätte, würde ich es vielleicht schaffen, mein Gewicht auf einem solchen Maße zu halten, dass es nur um 3 Kilo schwankt oder sowas. Kann ja nicht sein. Ich besitze zu wenig Motorroller. Ich würde gerne Motorroller sammeln.
Da ist es dein neues
ganz,
Hobby.
Ganz bizarres Ding. Ja, nee, das scheitert im Wesentlichen an 2 Dingen. Einer großen Garage. Und hier das eine, Geld, genau. Weil das ist halt auch, auf Dauer ist das halt auch dann ein teures Hobby. Weil so ein Roller ist bezahlbar, aber 8 halt dann auch wieder nicht. Ne? Naja. Motorroller sammeln. Oh, ganz wichtige Frage von Philipp. Wenn ihr Gulasch esst bzw. kocht, von welchem Tier kommt das Fleisch? Rind, Schwein, halb und halb, vielleicht Wild? Bonusfrage. Was gibt's dazu an Beilagen oder Wein?
Ich habe noch nie Gulasch gegessen. Also doch, wahrscheinlich, aber nicht bewusst gekocht habe ich schon gar nicht.
Du bist so gut wie tot!
Nee, Gulasch, ey, das klingt für mich wie, keine Ahnung.
Massaker?
Ja, Gulasch, so nenne ich das, was rauskommt aus meinem Mund nach einer professionellen Zahnreinigung.
Okay.
Ja, nee, komm mir nicht mit Gulasch. Aber erzähl deine Gulasch-Experience.
Ich schreibe mir gerade nur einen passenden Sendungstitel auf. Tobors Zahnstein-Gulasch.
Zahnstein? Ich habe nichts von
Zahnstein-Gulasch.
Zahnstein-Gulasch, ja, cool.
Ja Zahnstein-Gulasch. Also ich koche kaum was lieber als Gulasch. In verschiedenen Variationen. Rind ist immer drin, also Rind oder halb und halb. Nur aus Schwein habe ich noch nie Gulasch gemacht. Aus Wild habe ich auch noch nie Gulasch gemacht. Und Rind oder halb und halb ist mein Gulasch. Und dann mache ich das gerne so auch mit Curry, als Curry, also so mit Currygewürzen. Also nicht nur so Paprika und so wie klassisch, sondern auch als Curry. Und was gibt's dazu? Beilage? Nudeln. Gulasch immer mit Nudeln. Oder Klöße, aber Klöße machen ist so wahnsinnig anstrengend. Und Wein, Bier. Also ja, Bier. Ja, kein Wein zum Gulasch. Warum hast du keine Beziehung zu Gulasch? Also das ist ja witzig.
Ich weiß es nicht, das ist einfach so Essen, was mir nie einfällt, mir entweder zu bestellen oder zu machen oder, also auch in meiner Familie gibt es keine Tradition des Gulaschessens.
Was ist denn das Schmorgericht, also die Schmorgerichtstradition deiner Familie?
Bigos. Bigos, das ist Kraut mit ganz vielen verschiedenen Wurstsorten und Pilzen und sowas. Das tust du dann auch so schmoren.
Und das dann auch nicht, also das ist genau, und das ist jetzt auch nicht irgendwie so mit den Teigtaschen oder sonst was, sondern einfach,
Topf. Das ist einfach nur dieser riesige Topf, genau. Mhm. Und da tust du alle möglichen Fleischreste rein, die du noch hast.
Ja, Gulasch halt.
Findest du?
Und wenn du dann Kraut dran machst, also es gibt zum Beispiel das Segediner Gulasch, das, glaube ich, mit der Stadt Szeged nichts zu tun hat, sondern von irgendwem mal so genannt wurde. Und das ist halt Gulasch mit sehr viel Kraut reingekocht. Und Gulasch ist halt, ne, also so wie ich es mache, das ist halt ein Teil Fleisch, also in Würfel geschnittenes Fleisch, gleiche Gewichtseinheit, also ein Teil Fleisch, ein Teil Zwiebeln, hier Bratensauce, ne, Fond, also Fleischfond aufgießen und dann einkochen über mehrere Stunden, bis die Zwiebeln komplett weg sind, also bis du die nicht mehr siehst und das Fleisch fast von alleine zerfällt. Und das dann so mit Gewürzen. Das ist so mein Gulasch. Und da kannst du auch noch recht große Mengen Kraut, also Sauerkraut, reinkochen. Und dann hast du ein Segediner-Gulasch. Ja. Aber ich würde es dir dringend empfehlen, mal auf Gulasch-Reise zu gehen, weil da gibt es ganz, ganz tolle Zubereitungsarten und Geschmäcker und Sachen und so weiter. Ach Mensch, ist doch fast die Sendung schon wieder rum. Machen wir noch eine oder gehen wir nach Hause? Wir gehen nach Hause. Dann kommt jetzt die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
Top! Ich bin total aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ja, weil
damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber. Der Turbozug hat mich überrollt. Ja.
Nee, da will ich auch gar nicht drüber sprechen. Ich habe heute einfach ganz viele aufregende Dinge erlebt, von denen ich nicht sprechen möchte, weil es irgendwie unwichtig. Und ich bin auch so total gespannt, also richtig, wie ich komme mir schon total doof vor. Ich bin einfach so gespannt, kommt jetzt der Lockdown, kommt er nicht, was wird entschieden, so Notbremse, was kommt jetzt? Also es hypt mich total, ich bin so super aufgeregt deswegen.
Echt?
Ja,
Wegen dieser Pandemie-Geschichte?
Ich schäme mich auch so ein bisschen, ich fühle mich so, nee, als wäre mein Doomscrolling auf so einer neuen Ebene. Also wie so ein Aasgeier, hocke ich auf.
Katastrophentourismus,
ohne Scheiß.
Ja, ich finde aber,
scheiße ist, irgendwann musst du anfangen, das zu genießen. Irgendwann denkst du dir, komm, jetzt machst du dir mal einen Spaß draus. Du musst jetzt irgendwie einen Twist reinbekommen, das wenigstens unterhaltsam ist.
Ja, man muss halt über alles lachen können, sonst wird man über die Dinge wahnsinnig.
So ist es.
Aber das, was ich da auch ganz, ganz interessant finde, ist halt dieses, wir können uns das erlauben, uns da einen Spaß draus zu machen, ne?
Ja,
weil wir
klar.
leben in Verhältnissen, in denen wir, also ich war in der Lage, meinen Eltern Impftermine übers Internet in Nordrhein-Westfalen zu verschaffen, wo deren Bekannte, die ungefähr gleich alt sind, noch wochenlang in der Telefonhotline gehangen haben, waren meine Eltern schon geimpft, weißt du? Ich kann mein Geld damit verdienen, nicht in ein Büro fahren zu müssen. Ich muss nicht raus, ich muss mich nicht in Gefahr begeben. Jetzt bin ich trotzdem letztes Jahr erkrankt, obwohl ich mich auch da nicht in Gefahr begeben habe, was auch nochmal witzig ist auf seine Weise. Aber wir sind so krass, das muss man nicht, wir sind derart privilegiert, dass wir uns amüsieren können, um zu kompensieren. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, das ist mir vollkommen bewusst.
Und ich bin so dankbar dafür. Mhm. Das ist ja fast ein Gottesbeweis, dass ich in diesen Verhältnissen leben kann. Und gleichzeitig denke ich dann auch immer wieder, es gibt ja dann auch so diese Leute, die in ähnlich privilegierten Verhältnissen leben, publizistisch tätig sind und den ganzen Tag damit verbringen, allen anderen zu sagen, dass diese ganzen Einschränkungen ja Teufelswerk sind.
Ja.
Wo ich mir auch mal denke, ja, Alter, du hast halt überhaupt keine Probleme da als Kolumnist der Süddeutschen Zeitung. Du sitzt den ganzen Tag in deinem scheiß Ohrensessel, kassierst deine Rente und lieferst einmal im Monat noch irgendwie so eine Kolumne ab, in der du alle darüber belehrst, dass deine Freiheit eingeschränkt ist, weil du nicht beliebig in den Biergarten kannst. Ja. Aber aufgeregt bin ich deswegen tatsächlich nicht. Das ist ganz witzig.
Ja, bin ja auch eine Frau, ne?
Ja, genau, die werden ja eh anders. Eher hysterisch. Alle hysterisch. Furchtbar ist das. So, wie geht's mir denn eigentlich? Ich, es geht mir zunehmend besser, weil ich mich zunehmend zeitlich freischaufeln konnte oder freischwimmen konnte. Und ich habe damals Anfang des Jahres, also im Juni, habe ich schon gedacht so, hey geil, jetzt wird ein schöner Sommer und viel Zeit, viel unterwegs mit dem Fahrrad und sonst was, was nicht so geklappt hat, und weil dann doch noch so Aufträge reinkamen und ich noch Sachen wegarbeiten musste und so. Und jetzt gerade im Moment ist es tatsächlich so, wie ich eben, hatte ich ja eben schon beschrieben, dass ich nach Aufnahme dieser beiden Sendungen hier eigentlich auch Feierabend machen kann, weil ich genug Muße habe, die beiden Sendungen von heute morgen nachzubearbeiten und trotzdem auch noch fertig zu arbeiten, was ich sonst noch auf dem Zettel stehen habe. Und das ist ein Gefühl, das ist derart ungewohnt für mich. Also eigentlich ist es entspanntes Arbeiten. Ja? 6 Stunden Audio zu machen ist halt schon anstrengend, aber es ist das entspannteste Arbeiten, das ich seit, ich weiß es nicht, gefühlt einem Jahrzehnt habe. Und das fühlt sich so unwirklich an. Das fühlt sich komplett unwirklich an. Ich sitze manchmal hier und denke, irgendwas stimmt nicht. Also ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen kann, dieses Gefühl.
Ungläubiges Staunen.
Ungläubiges Staunen darüber, dass vielleicht doch alles in Ordnung kommt. Zumindest was mein Leben angeht.
Ein tolles Schlusswort.
Alexandra Tobor, ich danke dir.
Ich danke dir auch, Holger Klein.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wer redet, ist nicht tot.